Guten Tag bei den Ostkindern 8082, der Podcast mit
Alex
und Danny, das bin ich. Schön, dass wir wieder hier sind. Wir sind kein Laber-Podcast. Was ist das Motto noch? Sag's noch ein letztes Mal für immer.
Wir langweilen nicht.
Richtig, wir langweilen die Leute nicht. Und deshalb fangen wir direkt an. Wir wollen nicht herumlabern. Und es geht sofort los. Die Leute sind auch am Privaten interessiert. Deshalb werde ich nicht verschweigen, dass du zu Hause renovierst und quasi blühende Landschaften.
Naja, überhaupt eine Landschaft, muss man sagen. Also mein Schlafzimmer war ja 10 Jahre lang eigentlich ein Bett in einem weißen Raum. Das war's. Ganz peinlich.
Nein, reduziert. Es war reduziert.
Ja, für mich peinlich.
So, wir legen los mit unserer ersten Rubrik und die lautet wie immer die Pionierblase. Denn wir haben wieder Feedback bekommen. Kommentare. Wie schickt man uns denn hier am besten Kommentare? Sag das mal, Alex.
Also am besten natürlich als Audiokommentar, weil dann können wir es direkt einspielen, müssen es nicht vorlesen. Und was man auf jeden Fall sagen kann, wir haben sehr viele tolle Menschen mit tollen Stimmen. Also von daher traut euch, es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist genauso leicht wie eine Sprachnachricht an Freunde und Familie. Und ihr könnt uns erreichen über viele wichtige Messenger. Signal, Telegram, WhatsApp.
Fax.
iMessage. Fax natürlich nicht.
Dann lese ich vor. Jeder, der uns einen Fax schickt, lese ich vor.
Also wenn das jemand schafft, uns einen Fax zu schicken, erstmal müssen wir eins empfangen können. Ja, und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch folgen auf Twitter und Instagram. Sehr leicht zu finden.
Und apropos Audiokommentar, ich spiele direkt mal den ersten vor, den wir bekommen haben. Und zwar, ich habe ihn noch nicht gehört, ich bin gespannt, was passiert, von Florian.
Hallo Danny, hallo Alex. Ihr redet in Folge 31 über Bibliotheken und dazu möchte ich mal meine Erfahrung berichten. Ich selber bin Zeit meines Lebens Leser und bin auch gerne in Bibliotheken oder Büchereien unterwegs, um dort in den verschiedenen Abteilungen zu stöbern. Seit knapp 3 Jahren wohnen wir im Ostwestfälischen in einer kleinen Gemeinde, die selber keine Bücherei hat. Und hier im Kreis gibt es tatsächlich einen Bücherbus, also einen Bus, der über die Dörfer fährt und wo die Leute sich dann Bücher ausleihen können. Da gibt es das breite Sortiment von CDs über Toniboxen für die kleinen Kinder, Bilderbücher, Romane, Sachbücher, also alles, was das Herz begehrt. Dieser Bücherbus kommt alle 2 Wochen zu uns in die Gemeinde und es ist für meinen kleinen Sohn, bald 4 Jahre, seit 2 Jahren ein Highlight, immer in diesen Bücherbus zu gehen und dort Bücher auszuleihen, Toniboxen auszuleihen und dann auch manchmal einfach nur vorne aus dem Bus herauszuschauen. Danke für die vielen schönen Podcasts. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Florian.
Da darf man nicht vergessen, die Bücher auch zurückzuspulen, wenn der Bus nur alle 14 Tage kommt. Den Witz haben jetzt nur Leute über 35 verstanden.
Ja, aber die anderen können ja googeln.
Ja, vielen Dank für den Kommentar. Ach, guck mal, Bücherbus. Ich kenne das bei uns im Osten, gab es manchmal so einen Lebensmittelbus, also einen Einkaufsbus, so ein Bütchen. Wie nennt sich das? Supermarkt, Kaufhallenbus.
Kaufhallenbus, keine Ahnung.
Aber es gibt in ganzen Dörfern keine Einkaufsgelegenheiten mehr. Dann kam dann jemand.
Ich komme ja aus einer Großstadt, deswegen. Also
stimmt, du kennst das ja alles gar nicht.
Hier nennt man das ja jetzt Flink und Gorillas. Die kommen dann mit dem Fahrrad.
Genau, stell dir vor, bei uns war es früher bei Gorillas und Flink und Volt oder wie die alle heißen, nur alle einmal die Woche. Und du wusstest auch vorher nicht, was du kriegst, sondern musstest hingehen und da erst bestehen, was du wolltest.
Ja, ist im Prinzip auch wie so ein Bücherbus. Also man weiß nie, was man bekommt. Aber was mich total erstaunt ist, das war ja jetzt nicht der erste Kommentar zu Bibliotheken. Also irgendwas hat das ja mit unseren HörerInnen tatsächlich was gemacht. Ne? Also das freut mich, weil es zieht sich immer wieder so ein bisschen durch. Ja, aber schön zu sehen, dass auch Bücher sozusagen weiterhin eine Rolle spielen und auch an die Kinder weitergegeben werden.
Ja, uninteressant, das Toniboxen, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Kennst du Toniboxen?
Ehrlich gesagt nicht.
Das ist, du kaufst quasi so eine Kiste, das ist, sieht aus wie ein riesiger MP3-Player und da gibt es kleine Spielfiguren für. Und sobald du die auf diesen Player setzt, ist halt für Kinder gemacht, damit die nicht viel denken müssen, geht das los und plärrt das los an der Stelle, wo du aufgehört hast. Du hast zum Beispiel eine Prinzessin und die erzählt dann den Froschkönig. Oder du hast Ninja Turtle und der erzählt eine Ninja Turtle-Geschichte oder was auch immer. Oder du hast einen kleinen Colt Seavers und der erzählt dann den 6-Millionen-Dollar-Mann. Keine Ahnung, was man so hört. Aber den kannst du auch selber besprechen. Es gibt welche, weil als nämlich Pandemie war, haben ich mit meinen Eltern quasi Märchen meinen Nichten vorgelesen und da konnten die es auf die Toniebox stellen und Märchen hören. Toll. Wie bei uns früher die selbstgemalten Musikkassetten. Da schließt sich der Kreis.
Das ist wirklich süß, ja.
Ich lese mal einen Kommentar vor, und zwar von Danny. Cool, oder? Moin, Danny und Alex. Ich bin erst kürzlich auf eurem Podcast gestoßen und höre mich gerade noch ab Folge 0 komplett durch. Ich weiß nicht, ob ihr die Rubrik Feedback am Anfang noch habt, aber ich wollte sie euch trotzdem eine Sache schreiben. Lieber Danny, ja, wir haben die Rubrik Feedback noch, was du jetzt aber ja weißt, ich muss es ja gar nicht sagen, weil du hörst es ja gerade. Jetzt bin ich verwirrt. Kurz zu mir, weil ich es auch immer nett fand, von anderen Zuhörerinnen zu erfahren, wie alt sie sind und wo sie so herkommen und es für euch sicher auch spannend ist. Doppelpunkt. In Vorpommern geboren, in Mecklenburg aufgewachsen, in Rostock studiert, Alex, und in Berlin gelandet. Hey. Also auch noch ein Fischkopf. Ich bin zwar 92 geboren und habe damit die DDR nicht erlebt, aber die Sozialisierung und die Nachwirkung sehr wohl mitbekommen. Ob nun über meine Eltern, den Kindergarten oder unsere 75% Ostlehrerinnen. Oh Gott, wir müssen mal ein Thema Ostlehrerin machen, da kriege ich direkt Schweißausbrüche. Zum Feedback. In Folge 8 berichtet Danny, ich heiße übrigens auch so und wurde jetzt, wo ich mit Kolleginnen aus dem Westen zu tun habe, schon einige Male damit aufgezogen, Klammer zu, über seinen Job bei Maggi. Ach, hab ich ganz vergessen, dass ich erzählt habe. Ja, ich habe bei Maggi gearbeitet, ein Regal eingeräumt, mit dem er sich eine Fahrerlaubnis finanziert hat. Ich bin ein riesiger Maggi-Würze-Fan, wie meine ganze Familie auch. Wir sind doch ein lauer Podcast geworden. Bei einem großen Familienessen darf die große Flasche Maggi nicht fehlen. Doch bei uns nennen das alle... Na, Alex, sie nennst Bino. Und das ist im Übrigen das Ostpendant zur Maggi-Würze. Bino deshalb, weil es in Bitterfeld-Nord hergestellt wurde. Also gute, leckere Flüssigwürze gab es auch schon zur Ostzeit. Für mich heißt Maggi weiter Bino. Guten Appetit. Er schickt uns einen Wikipedia-Link, wir werden den in den Shownotes verlinken. Bino aus Bitterfeld. Halb Maggi, halb Cadmium-Schlacke. Das war jetzt von mir eingefügt. Vielen Dank für euren Podcast. Gerade jetzt finde ich das einen wichtigen Beitrag, wo doch ostdeutsche Perspektiven mehr und mehr verschwinden und zum Teil unter den Teppich gekehrt werden. Ich höre weiter gespannt zu. Mal sehen, wie lange ich brauche, um zur Tagesanbrüchenfolge zu gelangen. Grüße aus Berlin, Danny.
Ja, herrlich. Grüße zurück nach Berlin. Also echt ein toller Kommentar. Hat mir jetzt richtig viel Lächeln auf die Lippen gezaubert. Ja, Danny, wenn du Bock hast, schick uns auch gerne noch einen Audiokommentar. Oder... Denn das war ja schon fast eine tolle Rezension am Ende. Schreib auch gerne bei Apple Podcasts uns eine 5-Sterne-Rezension. Wir freuen uns immer darüber. Und natürlich auch die anderen, die dann auf den Podcast aufmerksam werden.
Ich glaube nicht an Rezensionen beim Apple Podcast. Aber ein anderes Thema. Erik hat uns geschrieben auf Twitter. Hi Danny, ich habe meine Eltern aus Sachsen gefragt, die kannten das Wort Datsche. Zitat, nu klar, wer eine Datsche hatte, der hatte was.
Ach, geil. Ja.
Mark hat uns geschrieben, auch auf Twitter, ganz brandheiße Nachricht. Das ist nämlich der Mark, der uns die ersten Biere geschickt hat. Weißt du, nach den ersten Folgen, der hat uns noch ein Bier geschickt.
Ja, na klar, genau. Das kann ich gar nicht vergessen. Da freue ich mich immer noch drüber.
Und Mark hat mir einen Zeitungsartikel aus der TA geschickt, Thüringer Allgemeine, dass die Apolderer Brauerei aufgehört zu brauen, weil die kein CO2 mehr haben. Die geht die Kohlensäure aus. Wegen doch Kohlensäure-Lieferstopp-Schwierigkeiten. Habe ich auch dadurch einen Artikel davon, weil AdBlue und Kohlensäure sind wohl so Nebenprodukte der chemischen Industrie. Und wenn es der chemischen Industrie nicht gut geht, gibt es auch kein Bier.
Es geht wirklich abwärts.
Aber ich.
Ah, so. Verrückte Zeiten.
Es geht noch weiter. Ich kürze das hier ein bisschen. Jana hat uns geschrieben, hallo Danny, wegen deinem Schalter-Rant. Sie weiß, die Lichtschalter-Rant der letzten Folge. Mhm. Ich wohne hier in Ingolstadt in einem EFH zur Miete. Was ist EFH?
Weiß nicht.
Einfamilienhaus nehme ich an.
Ach so, das ergibt viel mehr Sinn als Eigentums.
Die Schalter, vor allem die Flure, wären für dich sicher eine helle Freude. Wir haben 3 Etagen und pro Etage gibt es 3 bis 5 Schalter zur Lichtsteuerung im Flur. Im Schlafzimmer 2, einer davon ein Dreh-Drückschalter mit Dimmfunktion. Wenn 2 Schalter nebeneinander sind, kann man aufgrund der relativen Lage zueinander auf die zu bedienende Lampe schließen. Ansonsten vielen Dank für den 8082-Podcast. Ich stamme aus Brandenburg, wohne in Ingolstadt und weiß, dass nicht notwendigerweise ich diejenige bin, die seltsam ist. Grüße, Jana.
Sehr gut. Ach, herrlich.
Also, sie hat geschrieben, bei Interesse an weiteren Schalterdetails können wir gerne einen Videocall machen. Jana, ich rufe dich nochmal an für die nächste Folge. Aber vielleicht zu was anderem zum Thema Schalter. Über was möchten wir sprechen? Schalter ist ausdiskutiert. Herrlich. Ich möchte das Wort nicht wieder hören.
Was ich schön finde, ist, dass also unser Podcast auch was Therapeutisches hat. Nicht nur für uns, sondern auch für die anderen, dass sie das Gefühl haben, dann nicht merkwürdig zu sein.
Und Jana hat noch ergänzt in einer weiteren Nachricht, weil wir hatten aufgerufen, wo unsere Hörerinnen überhaupt herkommen. Und sie hat uns die Hard Facts, wie wir das nennen, geschrieben. 84 geboren, aufgewachsen in Niederlausitz, Südostbrandenburg, im Detail in Spremberg und Umgebung. Und dann hat Jana noch was geschrieben auf die nächste Folge, weil sie kannte den Namen Hocker. Benutzt ihn aber, kannte auch Rutsche. Bei ihr hieß es aber nicht Rutsche, sondern Ritsche. Und eine Hocker-Ritsche ist, sie hat uns einen Link geschickt von dem Bäumenhocker von Ikea. Dieser kleine Tritthocker wäre für sie eine Rutsche. Auch kommt die nicht schon. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, das nächste anderen Kommentare verschieben wir auf nächste Folge, aber wir hören noch einen Audiokommentar von der Caro. Was hältst du davon?
So, hast du ihn schon gehört? Gut. Ich habe ihn natürlich schon gehört, aber das ist schon wieder länger her. Von daher freue ich mich jetzt nochmal.
Ich habe ihn noch nicht gehört, er ist 3 Minuten lang. Wenn wir Pause machen wollen und was sozusagen zwischendrin, heb einfach die Hand.
Hallo Alex, hallo Danny. Ich bin Caro und ich höre jetzt schon eine ganze Weile euren Podcast. Wollte euch auch schon länger mal eine Sprachnachricht schicken und habe es aber irgendwie immer wieder vergessen. Und ja, jetzt raffe ich mich mal auf und wollte euch Danke sagen, weil ich euren Podcast unheimlich gerne höre und er mir schon viele Stunden versüßt hat und mich immer wieder in meine Kindheit zurückführt und mich an ganz viele Dinge denken lässt, die irgendwie schon richtig weit vergraben waren. Also zum Beispiel, wie sehr ich Alfons Zitterbacke geliebt habe. Ich habe da so ein Hörspiel gehabt, das habe ich unheimlich gerne gehört. Und zum Thema Telefonieren, dass wir früher gar kein Telefon hatten und immer zur Telefonzelle gegangen sind, um die Oma anzurufen. Und als wir dann irgendwann doch ein Telefon hatten, dass wir dann so ein Wählscheibentelefon hatten und wie sich das dann auch angehört hat und wie lange es eigentlich gedauert hat.
Da kann ich nur eins dazu sagen, bei uns, wo ich herkam in Köfers, hat es nie lange gedauert, eine Telefonnummer einzugeben, weil die hatten ja alle nur 4 Stellen. 2, 3, 1, 9. Ja.
Und jetzt habe ich gerade zum Thema Schule die Folge gehört und da habe ich da an meine Plattenbaugrundschule gedacht und die Zeit, die ich dort hatte. Und ich lerne auch ganz viel bei euch, zum Beispiel über Zero. Also ich wusste zwar noch so ganz dunkel, dass meine Eltern damals ja Zeitungen gesammelt hatten. Und es gibt auch Fotos von mir, so als kleines Kind, wie ich auf solchen Zeitungsstapeln sitze. Aber so richtig, was so dahinter steckt und ja, wie das zusammenhängt, das habe ich erst bei euch gelernt. Und das fand ich ganz toll. Und auch Ottokar. Ich habe schon die Bücher gesehen, also dem Namen nach kannte ich das. Aber ich hätte Alex stundenlang weiter zuhören können und er war ganz traurig, dass er den Briefwechsel nicht bis zum Ende vorgelesen hat, weil ich da wirklich, ich musste sehr, sehr lachen und also auch laut lachen. Und es hat mir wirklich ein paar eigenartige Blicke eingebracht. Und auch eine sehr, sehr schöne und eine meiner ersten Kindheitserinnerungen war meine erste Barbie, die ich auf unserem ersten Westbesuch, also beim Einkaufen, als wir das erste Mal in den Westen gefahren sind, gekauft haben. Und ich weiß noch ganz genau, wie die aussah und dass die auch ein Barbie-Kind dabei hatte und was die anhatten und dass das irgendwie so ein wertvoller Schatz für mich war und total aufregend. Vielen, vielen Dank und mich jedenfalls langweilt ihr nicht und ich habe aber auch Kritik, ihr wollt ja immer gerne Kritik haben und meine Kritik wäre, dass es doch schön wäre, wenn die Rubriken mit einem Jingle getrennt werden und ich weiß, dass ihr immer wieder dazu aufruft, aber ja, das ist aktuell gerade meine einzige Kritik. Danke euch, macht weiter so. Und ich freue mich auf viele, viele weitere Podcasts.
Danke dir.
Macht's gut.
Ja, also mit so einer Kritik kann ich ganz gut leben. Vielleicht sollten wir das anstreben, dass wenn wir schon keine Jingles geschickt bekommen, dass wir dann spätestens zu unserem 2-jährigen Jubiläum, das ist ja auch nicht mehr so weit hin, dass wir da vielleicht mal mit Jingles arbeiten.
Ich verspreche zur nächsten Folge. Es fehlt ja nur ein Jingle. Wir haben den Anfangsjingle, wir haben die Heimatkunde-Jingle. Es fehlt ja nur noch der Themenjingle und der Feedback-Jingle. Ich werde versprechen, bis zum nächsten Mal einen einzigen Jingle wieder einzuprogrammieren, spielen. Aber auf dem Niveau, wie es kann. Ihr müsst damit leben. Aber vielleicht nimmt ja jemand dann das Motiv und versucht wieder was Ordentliches draus zu machen. Weil ich finde zum Beispiel, überleg dir mal hier, was der, ja hier, den wir jetzt aktuell benutzen, Heimatkunde. Sensationell ja. Gut, da merkt man, da ist Fachwissen im Werk, im Gegensatz zu meinen jungen Pionier-Klavierkenntnissen. Aber ich will nicht tief stapeln, deshalb, Caro, danke für dein Feedback. Und ich fand es nochmal schön, Caro, nach 30, 31 Folgen jetzt, dieses Feedback nochmal zu bekommen, der Auffrischung der Kindheitserinnerung. Weil das war ja ursprünglich und ist ja bis heute unser Thema hier auch. Wir überraschen uns mit Worten und Themen, über die wir teilweise selber ewig nicht nachgedacht haben. Und bei uns kommt ja genau das dann immer hoch, dieses, ach du meine Güte, das gibt es ja auch noch und das gab's. Und eben dieses Resümee zu ziehen, was bedeutet das für uns heute? Und stellen immer wieder fest, uns haben Sachen im Leben geprägt, die haben wir seit 20 Jahren nicht mehr bedacht. Und sobald sie wieder auftauchen, merkt man, ah ja, aber es spielen heute im Leben noch eine Rolle. Und das finde ich ganz toll, dass es euch auch so geht.
Das ist so herzerwärmend.
So, was wollen die Leute nicht? Herz erwärmen, sondern belasten mit Themen und wichtigen Sachen.
Und deshalb. Aber du hast ja gerade schon einen tollen Brückenschlag zu unserer nächsten Kategorie gemacht.
Richtig. Und die Kategorie heißt das Wort. Es gibt noch ein paar, übrigens, wer jetzt sich in der Folge nicht hört. Wir haben noch ein paar Kommentare, kommen dann in der nächsten Folge. Das Wort. Ich erkläre, worum es geht. Und da bringt Alex mir heute ein Wort mit, von dem ich nicht weiß, was er mitbringt. Und dann assoziieren wir beide um dieses Wort herum. Und ich bin so gespannt, weil es ist mir immer eine große Freude, überrascht zu werden.
Ja, das Wort, das ich mitgebracht habe, ist Postkarte.
Postkarte?
Ja, irgendwie passte das so ganz gut jetzt über das Gespräch von Büchern und Bibliotheken. Das ist ja auch so eine Gattung, die irgendwie, ein bisschen in Vergessenheit schon fast geraten ist.
Also ich kann dir 28 Stunden über Postkarten erzählen. Wir machen eine kleine Auswahl. Fang du aber mal an. Warum hast du mitgebracht?
Ja, bei mir ist ja immer so, dass ich ja Worte sammle, wo ich dann immer denke, Mensch, was ist denn das? Oder beziehungsweise ich gucke vielleicht eine Doku oder eine Reportage. Von daher hatte ich jetzt bei der Postkarte gar nicht so explizit den Gedanken, aber wenn man so in Urlaub fährt, mache ich mir häufiger jetzt schon Gedanken, schicke ich eigentlich noch eine Postkarte zum Beispiel an meine Oma oder nicht und wem schicke ich eine Postkarte? Und es ist halt immer weniger geworden. Beziehungsweise, das ist ja nicht nur eine Postkarte, das ist ja eine Ansichtskarte. Da gibt's ja auch nochmal Unterschiede. Ja, und ich habe mich gefragt, werden eigentlich noch so viele Postkarten verschickt wie früher? Ist es tatsächlich am Aussterben oder bekommt es sozusagen jetzt sogar eine Renaissance? Aber gleichzeitig natürlich habe ich auch ganz viele Erinnerungen an Postkarten. Und ich bin mir ganz sicher, dass du da auch Erinnerungen hast. Du hast es ja schon angedeutet mit deinen 28 Stunden.
Also, fangen wir mit dem Nicht-Erotischen an. Ich wollte es ein bisschen anteasern. Ich bedauere eine Sache sehr, die mit Postkarten umgegangen sind, die eine absolut prägende Kindheitserinnerung für mich sind und ich total gerne mitgemacht habe. Eine der größten Enttäuschungen zu Kindheitstagen war. Du wirst auch 20 Jahre nicht mehr drüber nachgedacht haben. Ich sage jetzt, worum es geht. Und ihr alle auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Weißt du, was es früher im Fernsehen gab und heute nicht mehr gibt? Gewinnspiele. Postkarten einsenden musste. Die kamen dann in so eine riesen Trommel oder ein Waschzuber oder sonst irgendwas. Und dann gab unter Musik und Getöse und Gedrehe, hieß dann, wir ziehen jetzt die Postkarte des Gewinners oder der Gewinnerin. Und da gab es damals immer so Gerüchte, wenn man so bunte Karten malt und große, dann wird man öfter gezogen und dann liegen da die Karten. Und dann zog der Moderator, die Moderatorin eine Karte raus und sagte, das Topfset und die 200 Mark hat gewonnen. Alexander aus Rostock. Das gibt's halt gar nicht mehr. Und ich finde dieses Geräusch, also mach mal die Augen zu, weißt du noch, wie früher dieses Geräusch war, wenn die Leute das gedreht haben, dieser Papierstapel und dann diese, wie diese Postkarte da so rausgezogen wurde. Moment, ich mach das mal nach. Und gewonnen hat Alexander aus Rostock. So, ich finde, das ist eine Kindheitserinnerung, die sich tief in mir eingefressen hat. Und dieses Geräusch vermisse
ich. Ich könnte schwören, dass das bei Viva auch so war. Und dann sind ja immer dort Leute eingeladen worden, hier damals noch als Heike Makatsch noch bei Viva Moderatorin war.
Stimmt, Prominente das dann machen durften.
Ja, wir haben ja so viele Prominente mittlerweile, die alle bei Viva irgendwie angefangen hatten. Und da haben wir ja dann irgendwie, wenn dann die Gäste da waren, die durften, glaube ich, auch irgendwie so in Podcasten ist auch schön. In Postkarten, also so wühlen, aber die haben dann meistens irgendwie so auf dem Boden oder was auch immer das gehabt und haben dann auch immer so die Gewinner gezogen. Und ich war dann manchmal auch immer so, was heißt enttäuscht, aber ich habe manchmal bei solchen Gewinnspielen auch mitgemacht und hatte natürlich auch gehört von diesem Gerücht, wenn man dann eine größere Karte macht oder so. Aber häufig habe ich gesehen, dass dann trotzdem so die langweiligsten Postkarten rausgezogen worden sind. Hast du denn bei solchen Gewinnspielen mitgemacht, weil du das gerade schon so...
Ich glaube nie oder sind sehr selten, weil bei uns gab es nie Postkarten und Briefmarke im Haus. Das wäre schwierig zu organisieren gewesen. Ich glaube, da hätte ich intrafamiliär nicht auf großes Verständnis hoffen können, wenn ich jetzt als Achtjährige sage, ich brauche jetzt Postkarten und Briefmarken. Meine. Vielleicht spricht uns meine Mutter mir jetzt meinen Audiokommentar ein, wie das in Wirklichkeit war. Nee, ich habe bei sowas nicht mitgemacht.
Das heißt, also, wenn du schon sagst, ihr habt keine Briefmarken, Postkarten gehabt, also mit anderen Worten, ihr wart jetzt auch nicht so die Briefeschreiber in der Familie oder wie muss ich das?
Ich wollte immer mal einen Brieffreund haben, aber ich wusste nicht, wie das geht. Hattest du nicht mal einen Brieffreund? Hast du nicht mal was erzählt?
Ich habe Brieffreundschaften gehabt, ja. Und waren einige auch Postkartenfreundschaften dabei? Es war natürlich üblich, auch Postkarten. Boah, das muss ich aber echt abschalten mit Podcasten. ich hatte auch, man hat dann gerne auch mal Ansichtskarten eher in den Brief mit reingemacht, damit man irgendwie zeigen konnte, wie es so im Ort aussieht oder wie auch immer. Und es war natürlich auch üblich, dass wenn man im Urlaub war, dass man dann eben auch eine Ansichtskarte auch aus diesem Ort dann geschickt hat. Also das war Teil der Brieffreundschaft. Weil sonst hat man ja eher Briefe geschrieben, auch längere, weil die gerade zum Beispiel in den USA einfach ewig lange gebraucht haben. Man musste 6 Wochen mindestens warten.
Wie bist du denn zu einem Brieffreund in den USA gekommen?
Es gab von der Post sowas, wo man dann sagen konnte, ich hätte gerne Brieffreunde aus einem bestimmten Land. Und das war irgendwie, ich glaube, da haben so ganz, ganz viele Posten, ist das, ich weiß gar nicht, ist das die Mehrzahl von Post, haben also im Prinzip diese Unternehmen sich da zusammengeschlossen und haben dann im Prinzip so eine Art Zufallsdatenbank dann generiert. Also man hat dann irgendwann so einen Brief bekommen und das ist sozusagen
Brief. Wen hast du abgekriegt, so einen älteren Texaner?
Nee, das waren schon, also da ging es vor allen Dingen um Jugendliche. Also das war auch also eine Art, also eine Form von Jugendaustausch. Und ich hatte dort eine Brieffreundin, die kam aus Virginia. Und ein Brieffreund aus Florida. Und unter anderem, das ist vielleicht Randanekdote, der Brieffreund aus Florida, der kam aus Tampa. Und ich habe damals von dieser Stadt nie gehört. Und ich wurde in der Zeit auch so ein bisschen American Football Fan. Aber die Tampa Buccaneers waren damals.
Ganz Entschuldigung, bevor du jetzt weiterredest. Wir lernen uns ja in diesem Podcast kennen. Du bist American Football Fan, das wusste ich ja gar nicht.
Ja, ich bin American Football Fan. Also ich gucke auch nicht nur den Super Bowl, sondern ich gucke tatsächlich auch also die Spiele.
Das ist das Verrückteste, was ich in diesem Jahr gehört habe. Ich hätte mit allem gerechnet bei dir, Alex, aber das nicht. Völlig neue Seiten kommen ja auch, völlig neue Seiten. Aber da reden wir später drüber in der nächsten Folge, Entschuldigung. Hast du denn Kontakt noch mit den Brieffreundinnen?
Nee, aber ich manchmal recherchiere ich immer noch die Namen von denen, um einfach mal zu gucken, so findet man die, was findet man über die raus.
Aber schreib doch nochmal.
Und das wäre vielleicht noch mal eine Variante, wobei das ist echt lange her. Ich weiß gar nicht, ob die sich so dran erinnern. Ich bin mir aber ganz sicher, dass ich noch ganz viele Briefe auch noch übrig habe. Also vielleicht bringe ich die mal mit und lese mal ein bisschen was daraus vor. Aber nur ganz kurz zu den Tampa Bay Buccaneers. Ich war da natürlich so ein bisschen enttäuscht, dass es eben die schlechteste Mannschaft ist. Und deswegen hatte ich irgendwie so, ach ja, hätte der nicht irgendwie aus einer Stadt kommen können, wo eine gute Footballmannschaft ist. Und mittlerweile sind die Tampa Bay Buccaneers eine der besten Mannschaften, die es gibt. Und haben sogar den Super Bowl gewonnen, was damals undenkbar war. Also das ist so, als ob man irgendwie aus einer Fünftligamannschaft hier im Fußball denken würde, dass die Meister werden.
So. Ich bin nahezu sprachlos über deine Footballkenntnisse. Andere Assoziation. Ich war als Kind etwas komisch. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Und ich habe mich als Kind immer gefragt, weil jetzt kommt nicht unsere Ostsozialisation. Was haben wir nach der Wende haufenweise gekriegt? Auf einmal, was es vorher nie gab, Werbung im Werbung? Briefkasten. Werbung, Werbung, Werbung. Senden Sie diese Postkarte zurück, jetzt hier, bestellen Sie jetzt mit dieser Postkarte Ihren Otto-Katalog. Wenn Sie diese Postkarte zurückschicken, kriegen Sie einen Quelle-Katalog. Schicken Sie das zurück und kriegen Sie ein Telefon 3000. So, und ich habe mich früher immer gefragt, wenn es wieder diese Briefe kam mit, wenn Sie diese Postkarte zurückschicken, bekommen Sie einen neuen Otto-Katalog. Da stand ja mal drauf, Porto zahlt Empfänger. Mhm. War für mich ganz, also habe ich mich mal als Kind so gefühlt mit, oh, die müssen ja unfassbar reich sein, wenn die das alles kaufen. Und gleichzeitig habe ich mich als Kind immer gefragt, wie unterscheiden die Post denn welches, also wie machen die das, dass wenn ich nicht eine Postkarte schreiben kann mit Porto zahlt Empfänger, dann klappt das auch. Das war mir als Kind immer rätselhaft, wie das so logistisch funktioniert. Und so habe ich dann, bis ich 14 war, meine Zeit verbracht mit diesem Gedanken.
Ich habe nie verstanden, wenn das stand, irgendwie freimachen. Also für Porto freimachen oder so. Ich dachte immer, da ist doch ein leeres Kästchen. Also warum soll ich es denn noch, also wovon soll ich jetzt befreien? Ich habe dieses Wort eigentlich nicht verstanden.
Wer hat dir diese Frage beantworten können?
Gar nicht. Ehrlich gesagt, ich habe es bis heute nicht so richtig verstanden. Ich habe mir das dann irgendwann, ich habe mir das irgendwann so erschlossen, dass es irgendwie heißt, so nach Motto, also das ist dann.
Seit 40 Jahren läuft der Alex lieber um diese Frage, um anstatt mal einen Erwachsenen zu fragen, wie die antwortet.
Ich hätte es auch mal googeln können. Ja. Ja, ansonsten, aber du hast dann wahrscheinlich auch keine Postkarten gesammelt, oder?
Es gab, und jetzt kommt die dritte Assoziation, bevor wir zur Erotik kommen, ein Sammelalbum von, aber schon alt, mit Postkarten drin, die, glaube ich, bei meinem Opa lag. Und das habe ich ab und zu mal durchgeblättert mit so, ne, so schwarzes Papier, mit so, wie so Briefmarken gesammelt. Ja. Aber da waren immer so Postkarten drin aus aller Welt. Und ich habe mich aber nie so richtig für die Vorderseiten interessiert, sondern eigentlich viel lieber, was hinten drauf stand, weil mich als Kind Geschichte total fasziniert hat und ich immer ganz toll fand, wenn da was drauf stand, was ich, 1956, und ich wusste, oh, das ist aber echt lange her und die Person ist vielleicht schon tot. Das hat mich immer mehr interessiert als die bunten Bildchen. Aber ich durfte die Postkarten in der Regel nicht umdrehen, weil die waren ja so halb eingesteckt und als Kind ist man ein bisschen grobmotorisch und die Erwachsenen haben alle Angst, dass man was kaputt macht.
Na, da komme ich Gott sei Dank aus so einer Familie, die hätte sich diese Mühe nicht gemacht, aber Postkarten sind auch bei uns gesammelt worden, aber die waren immer in so einer Sammelbox und das waren dann wirklich dann irgendwann Hunderte, auch meine Großeltern hatten die auch gerne und haben auch wirklich das gesammelt, also die mochten es auch einfach, diese Bilder aus der ganzen Welt zu bekommen.
Und warum hast du aus der ganzen Welt Bilder bekommen und nicht nur aus Prero? Ich hätte gar keine Verwandten, Bekannten gehabt auf der ganzen Welt.
Nee, das war also zum Beispiel meine Großeltern aus der Sowjetunion, also beziehungsweise Ukraine, die sind damals sehr viel rumgereist. Natürlich so innerhalb der Grenzen, also des Warschauer Pakts, wobei sie eben auch 3 Jahre in Algerien gelebt haben. Da haben sie natürlich dann auch einiges auch aus dieser Gegend geschickt und ja.
Cool.
So hat sich das irgendwie gesammelt. Manche hatten ja Seefahrer. Irgendwie zum Beispiel als Elternteile, da ist, hat man natürlich auch mal ein bisschen was bekommen. Ja, aber da fällt mir was ein. Also das ist nicht vorbereitet, aber ich erinnere mich gerade, ich habe 2 Postkarten mal von meiner Oma bekommen, also die ich ihr mal geschickt habe. Und jetzt, wo du es sagst mit den Texten, und ich hatte das mal bei Facebook hochgeladen, das heißt, ich finde das ganz schnell und ich lese das mal vor, dann es wird.
Die hast du also als Kind deiner Oma geschenkt?
Die habe ich als Kind meiner Oma geschenkt. So, warte mal.
Da du nicht so viel bei Facebook teilst, kann es nicht so lange dauern.
So ist es. Und ich habe es auch schon gefunden. Das ging jetzt wirklich schnell. Gut, das ist, da soll einer sagen, Facebook ist unübersichtlich. Also, ich habe es 2014 zu Weihnachten hochgeladen. Also man sieht, da war ich anscheinend also bei meiner Oma oder sie hat das mitgebracht. Ich erinnere mich auch, es gab also grandiose Reaktionen darauf. Also diese Postkarte, ich weiß gar nicht, was auf der Postkarte drauf ist, außer Westminster Bridge. Okay, da war ich also in
das passt ja jetzt
London.
Ach so, die Karte ist von 2014, nee.
Nein, ich habe 2014 hochgeladen, aber die Karte ist, da steht London 2000 Series. Das muss auch 2000 oder 99 muss es gewesen sein.
Also du warst schon älter. Ich dachte, du warst jetzt irgendwie 8 oder so.
Ja, aber erstmal
gefühlt.
Ich lese es dir mal vor. Okay. Also, ist auch nicht viel. Hallo Omi, hallo Opi. Es regnet und regnet. Ich sag nur England. Dafür ist meine Gastfamilie super. Die machen das zum ersten Mal und machen das wirklich gut. Sie sind sehr nett und haben einen niedlichen Sohn, Jack. Die Reise ist allerdings sehr anstrengend gewesen. Nun gut. Tschüss, dein heiß begehrter Enkel Alex. Euer, in Klammern.
Ich würde mal sagen, es hat sich bis heute nichts geändert. Genauso die Postkarte wirst du heute aus jedem Urlaub auch noch schreiben.
Ich habe noch eine zweite Postkarte, die ist definitiv, da war ich 14, nee 13 ungefähr. Da war ich nämlich auf Malta und habe dort eine Sprachreise gemacht. Mhm. Alle sind ja damals zur Sprachreise immer nach England. Und ich habe gedacht, hä, ich kann im April ins Mittelmeer, wo es warm ist. Malta war irgendwie, also ich habe es eigentlich aus Trotz gemacht. Weil ich fand immer doof, dass die anderen irgendwie nach England gefahren sind. Naja, so hier. Hallo Oma Gisela und Opa Werner. Also fangen wir an. Das steht da wirklich so. Also hier auf Malta ist es fantastisch. Tolles Wetter, tolle Freunde, lustige Lehrer und Freiheit. Vor 1 Uhr nachts komme ich nicht nach Hause. Das Essen ist hier fantastisch. Tschüss, euer Alex. Ja.
Du hast es, das hast du ja bis heute an deinen Texten ja immer. auch damals an einer Buchveröffentlichung, wo wir in der ersten Folge drüber gesprochen haben, in der zweiten. Du hast eine hervorragende Art, Sachen blumig in sehr kurzen Sätzen zu formulieren. Mein
Respekt. Oh Gott, du bist viel zu nett. Jetzt werde ich glatt noch rot. Lass uns weitersprechen.
Okay, dann kommen wir zum Thema Erotik. Denn, halte ich fest, Alex, Postkarte. Meine erste Assoziation war direkt, ich habe die erste nackte Frau meines Lebens auf einer Postkarte gesehen, die bei uns zu Hause lag. Das war so eine Wackelpostkarte. Eine Frau, die hatte Ballons vorm Kopf und wenn du die gedreht hast, war die nackig.
Sinn.
So, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ich hatte jetzt ein bisschen vermutet, dass du vielleicht irgendwann eine Postkarte bekommen hast und deine Eltern dann irgendwie gelesen haben, was da drauf stand. Und das habe ich auch, das habe ich ja gehasst. Also das vielleicht ganz zum Abschluss zu diesem Wort, meine letzte Assoziation. Wenn mir Leute eine Postkarte geschickt haben, dann hat meine Mutter sich natürlich das durchgelesen. Mein Vater war so, oh nee, das ist Privatsphäre. Bei einer Postkarte ist es natürlich schwer, eine Privatsphäre tatsächlich einzuhalten. Und die hat das dann durchgelesen. Manchmal hat sie gefragt, wer ist denn das? Und also es war dann so, gerade wenn so Mädchen geschrieben haben, dann, wer ist denn das? Erzähl mir mal. Und das... So, und ich habe das natürlich gehasst, deswegen, naja.
Abschließend.
Postkarten.
Was bedeutet das für heute? Und, also wir wollen ja mal abschließen mit, was hat das aus uns gemacht und was bedeutet es heute? Ich muss sagen, das Thema Postkarten ist für mich komplett abgeschlossen. Das Einzige, was ich noch mache, ist Ansichtskarten zu schreiben ab und zu, die dann vergessen einzuwerfen und im Heimatland dann erst einzuwerfen und hoffen, dass niemandem auffällt, dass da eine deutsche Briefmarke drauf ist. Das ist das Einzige, wo ich noch mit Postkarten zu tun habe. Ich habe auch keine Sammlung mehr. Also diese Sammlung existiert, glaube ich, nicht mehr, von der ich gesprochen habe eben. Also ich habe keinerlei Bezug mehr.
Also das mit diesem Vergessen abzuschicken, das habe ich also die letzten 10 Jahre immer so gehabt. Ich habe da meistens noch so gedacht, ach, im Flughafen wird es schon eine Post geben. Ich habe festgestellt, dass in vielen Flughäfen keine Post mehr existiert. nur ein einziges Mal habe ich in Kanada erlebt, wo ich hatte einen Kaffee gekauft und dann habe ich die Frau gefragt, wo es denn hier einen Briefkasten gibt. Und sie so, hier gibt es keinen Briefkasten mehr. Und die meinte dann so, aber ich kann für dich die Postkarte einwerfen. Und ich fand das so total merkwürdig. Ich dachte so, hä, warum soll die denn das jetzt für mich machen? Und tatsächlich, die Postkarte ist angekommen. Also sie hat wirklich für mich dann das Ding irgendwo eingeworfen in Kanada und fand das so freundlich und so unerwartet. Also und auch dieses Vertrauen. Ich meine, es ist jetzt nicht, da waren ja keine Geldscheine oder so dran geklebt, aber ja, fand ich irgendwie schön.
Schön. Ich war in Moskau 2010 mit meiner Mutter und meinem Freund und wir haben 6 Postkarten zur gleichen Zeit in einer Poststation abgegeben. Es sind nur 3 angekommen. Und seit 12 Jahren fehlen die anderen 3.
Ich glaube, die kommen auch nicht mehr an.
Na, wer weiß.
Wobei,
wer weiß.
Das ist ja, also genau, aber du hast ja noch die Frage gestellt, was macht das heute? Also ich glaube, dass trotzdem eine Ansichtskarte immer noch Freude auslösen kann bei den Leuten, weil es so selten ist, dass noch im Briefkasten etwas Persönliches reinkommt. Also selbst Geburtstagskarten werden ja so gut wie gar nicht mehr wirklich verschickt. Also manchmal wird dann nur noch irgendwie so eine Karte gekauft, um dann irgendwie bei so Freunden bei einer Geburtstagsparty irgendwie sowas zu übergeben. Ne? Aber diese Freude im Briefkasten, was Persönliches zu bekommen und nicht irgendwie was amtlich ist, das ist ja immer weniger geworden. Ich glaube deswegen, also kann ich mir gut sogar vorstellen, dass es dann eine Renaissance gibt. Und ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass gerade die Leute, die in einer digitalen Zeit aufgewachsen sind, dass die sogar, ich sage jetzt mal, daraus vielleicht sogar einen kleinen Trend wieder machen werden. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil die das gar nicht kannten und dadurch ist auf einmal was richtig Besonderes ist.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Generation Z, schreibt Alex noch euren Audiokommentar einfach als Postkarte. Er würde sich sehr freuen. Die Adresse findet ihr im Impressum. Wir freuen uns über jeden Kommentar auf Papier. Bitte freimachen.
Super. Bitte freimachen. Wobei, das sagt man beim Arzt, glaube ich, auch. Ne? Das weiß ich aber, was es bedeutet. Super. Ja, das hat wieder viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank für dieses Wort. Und wir machen direkt weiter, denn wir wollen niemanden langweilen mit dem Thema. Diesmal bin ich dran. Ich stelle dir gleich ein Thema vor, was uns irgendwie in unserer Jugend beschäftigt hat und auch im Erwachsenenalter noch nachwirkt. Und stelle dir wieder ein paar Fragen dazu und wir lernen alle ein bisschen was.
Ich bin sehr gespannt.
Ich habe ein kleines Thema mitgebracht, was ein Riesenthema ist. Deshalb habe ich es wirklich ganz eng fokussiert, weil ich glaube, ich mache eine Serie draus. Weil als ich angefangen habe, ein bisschen zu recherchieren und mir zu überlegen, wird es ein Rattenschwanz, der niemals versiegt. Wir reden also in weiteren Folgen auch über die Alten, die Jungen, was passiert aktuell, was gab es für Knicke in der Jahrtausendwende, warum. Aber das machen wir alles später, denn heute geht es nur um ein einziges Thema, und das sind wir beide und warum wir eigentlich ausgewandert sind und warum wir perfekt in jegliche Statistik passen, du und ich. Wir sind Durchschnitts-Ossis.
Ich bin sehr gespannt, aber also wie heißt das Thema? Arbeitslosigkeit.
Nein. Auswandern.
Auswandern.
Wir kommen ja beide aus dem Osten, wohnen jetzt beide im Westen, wie man so sagt. Und damit waren wir nicht alleine, sondern sehr, sehr viele andere Menschen haben es uns gleich getan. Und in welchem Jahr bist du denn aus Rostock weggezogen?
Das muss 2003 gewesen sein. Mhm.
Ich im Jahr 2000. Und da waren wir auch nicht die Einzigen. Weil ganz viele sind direkt nach der Wende gegangen und ganz viele zur Jahrtausendwende. Und warum das so war und wer und was und wie und wie es den Osten geprägt hat, erzähle ich dir jetzt. Und zwar habe ich einen schönen Artikel von 2019 aus der Zeit. Der Artikel heißt Die Millionen, die gingen. Und dieser Artikel ist so multimedial aufbereitet. Also wenn man diesen Artikel so durchscrollt, hat man immerhin, dass so Bildchen kommen und kleine Videos und Clips und Animationen. Das ist ganz interessant. Und aus diesem Artikel erzähle ich dir ein bisschen. Dann habe ich einen kleinen Podcast mitgebracht. Da spiele ich dir ein bisschen was vor. Und wenn wir Glück haben, haben wir in einer Viertelstunde ein schönes Gesamtbild, warum du und ich, wir beide, so durchschnittlich sind. Das gibt's gar nicht. Wir halten uns für was Besonderes, aber sind ganz normal.
Wir sind der Durchschnittspodcast.
Ja. Wir wissen ja alle, nach der Wende direkt sind sehr viele Ostdeutsche in den Westen gegangen. Beispielsweise 1991 sind alleine 72.000 Menschen aus Sachsen in die westdeutschen Bundesländer gegangen. Besonders direkt nach der Wende sind viele Leute aus den Zonenrandgebieten, zum Beispiel aus dem Harz Richtung Göttingen, Goslar, ausgewandert. Also es waren so, gerade die Randgebiete waren die, wo die Leute direkt nach der Wende gesagt haben, oh, ich gehe mal direkt rüber, es ist ja nicht weit, und ihre neuen Wurzeln dann im Westen gefunden haben. Und bis heute wurde das quasi nicht wiederhergestellt, die Basis, also die Balance. Also nach der Wende sind ein Viertel, müsst ihr überlegen, 25% aller Ostdeutschen in den Westen gegangen. 3,6 Millionen bis heute. Und andersrum sind eben nur 2,4 Millionen Leute von West nach Ost gekommen. Und ich spiele dir gleich einen Podcast vor, warum das gar nicht so einfach ist zu wissen, wer ist das eigentlich statistisch. Also man kann gar nicht so genau sagen, wer ist eigentlich zurück in den Osten gegangen. Sind das neue Leute, alte? Sind das besonders Rentner, die zurückkommen? Oder sind das Leute, die gescheitert sind in ihrer Erwerbsbiografie? Aber da kümmern wir uns gleich drum. Und das Spannende, das wusste ich nämlich gar nicht, und deshalb habe ich das Thema heute mal mitgebracht. Es gab im Prinzip diese zwei Ausreisewellen. Die erste 1990/91, also direkt nach der Wende, haben Leute gesagt, ich gehe rüber, warum erfahren wir gleich. Und dann gab es eben die zweite, und jetzt kommen wir ins Spiel als statistische Normalität, um die Jahrtausendwende rum. Also 1999 bis 2003 sind ganz viele ostdeutsche junge Leute nochmal in den Westen gegangen. Warum bist du abgehangen?
ich habe direkt
polemisch vorgetragen, weißt
du? Nee, ich musste aber auch schmunzeln, weil abhauen das Wort war, das wir vor allen Dingen in den 90ern auch benutzt haben. Mhm. Also wenn Leute in den Westen gegangen sind, dann sind sie nicht in den Westen gegangen, sondern sind in den Westen abgehauen. Obwohl natürlich, also das war ja schon gesamtdeutsch, aber dieses Gefühl von, okay, die verlassen hier, also sozusagen das Gebiet. Und es ist, da steckt ja ein bisschen auch was drin von irgendwie auch so eine Art Illoyalität oder Feigheit oder wie auch immer. Es ist so ganz merkwürdig, deswegen musste ich gerade über das Wort abhauen, also schmunzeln. Bei mir war es ganz klar das Studium. Also ich bin zum Studium hin, so würde ich es gerne mal nennen. Weil ich habe in Rostock angefangen und das Studium hat mich nicht glücklich gemacht. Und ich hatte aber keinen.
Was hast du denn studiert in Rostock?
Ich habe Demografie, also Bevölkerungswissenschaft.
Ach, das studiert. Ist ja krass.
Und ursprünglich wollte ich ja Journalist werden und da gab es immer nur zwei Wege. Also der eine ist, also dass du wirklich Journalistik studierst oder an eine Journalistenschule gehst oder du praktisch lernst ein Fach und dann gehst du praktisch als Quereinsteiger, aber mit Fachwissen in den Journalismus. Und irgendwie diese typischen Sachen wie BWL, VWL und so weiter, das war alles nichts für mich. Und Demografie war neu, das war irgendwie frisch, das war anders, hatte irgendwie ganz, ganz viele Disziplinen. Aber ich war manchmal eben einer von 600 Studenten in so einem Saal. Ich bin teilweise eingeschlafen. Ich hatte keine sozialen Bezüge. Also es hat mich richtig unglücklich gemacht. Ich bin also mehr so bei meinem Nebenjob gewesen als bei meinem Studium. Und irgendwann hatte ich das Glück, dass mir ein Freund eben zuschickte, hey, da gibt's einen neuen Studiengang in Köln. Und der war für mich so perfekt. Online-Redakteur, den habe ich auch bekommen. Nächstes Jahr übrigens 20 Jahre Jubiläum für diesen Studiengang. Und ja, das hat dann auch mein Leben verändert. Aber ich wollte nicht in den Westen. Also das war für mich kein Ziel, auch nicht nach Köln. Ich hatte gar keine Vorstellung, was das für eine Stadt ist. sondern ich wollte etwas studieren, was Spaß macht. Und dieses Studium war zufällig im Westen, zufällig in Köln. Ich hätte auch in Mittweida landen können, weil da nämlich ein ziemlich geiler Medienstudiengang war, den ich auch hätte gerne besuchen wollen, aber nicht geklappt.
Sehr interessant, bei mir war es nämlich komplett anders. Man merkt, dass du Großstadtkind bist, ich Kleinstadtkind. Bei mir, weiß ich noch, so in der Zeit 99, 2000, war eigentlich für alle, die studieren wollten oder was erleben, klar, wir müssen da weg. Also das ist meine Erinnerung daran, dass es völlig selbstverständlich war, man geht nach der Schule studieren im Westen oder eben in eine größere Stadt, was bei uns im Kyffhäuser aber bedeutet hat, wenn es nicht Fachhochschule, sondern Uni sein sollte, Jena, Göttingen und Leipzig. So, also ne, das war so dieses Ostregion oder halt Westen. Das für uns war aber alle irgendwie klar, die wir damals Abitur gemacht haben, dass uns hält hier nicht viel. Und ich bin mir relativ klar, ich habe ja den Wohnungsmietvertrag in Köln geschrieben, da war ich ja noch 17, da durfte ich ja noch gar nicht eigentlich, als ich mir die Wohnung gesucht habe, wo ich wusste, ich habe eine Zivi-Stelle. Ja, dass es mich wegtreibt aus dieser Region. Und so ging es, glaube ich, ganz, ganz viel. Ne? Eben deine, was erleben wollen, noch mal raus, woanders hin. Und genau, das ist, wir hören mal gleich noch in diesen Ausschnitten, dass eben die Erfahrung der Leute von Abhauen sich gewandelt hat zur zweiten Welle in, ja, wir wollen aus unserem Leben nochmal neu gestalten, weißt du, und was draus machen. Und da eben ganz viele Leute abgewandert sind, auch die Wirtschaft im Osten, ja auch bis in die 2000er, nach dieser ganzen Treuhandgeschichte, immer noch nicht richtig ans Laufen gekommen ist und auch Universitäten eher geschlossen wurden als aufgemacht, genau, mussten die Leute halt weg. Weil das nämlich kommt nicht hinzu, das war diese ganz typische von den 90er bis Anfang der 2000er, dass eben dadurch, dass so viele Leute weggezogen sind, also guck dir an, meine Heimatstadt Sondershausen hatte in DDR-Zeiten 23.000 Einwohner und danach heute hat sie noch 15.000, 16.000. Also es sind wirklich da ein Drittel abgegangen. Es gibt Orte wie Suhl, die haben ein Drittel ihrer Einwohner verloren und sind heute mit die älteste Stadt Deutschlands, weil da einfach nur noch Rentner und Rentnerinnen wohnen und auch Rentner und Rentnerinnen hinziehen, weil es da so schön ist. Aber was natürlich bedeutet, wenn über Jahrzehnt oder Jahrzehnte Leute wegziehen, fallen ja eben einerseits Steuern weg, das heißt Leute, die einkommenskräftig in die lokalen Kassen einzahlen, aber auch Infrastruktur, Kulturangebote, Schulen für junge Leute, öffentlicher Personennahverkehr, Theater, Krankenhäuser, Spielstätten, Sportstätten, das fällt halt alles weg und macht natürlich, und hat es auch im Osten halt, kann man zeigen, über die Zeit 90 bis in die 2000er, es hat immer unattraktiver gemacht. Es gab zwar blühende Landschaften, die Straßen waren neu, alles schön, aber die Innenstädte, kennst du vielleicht auch aus Ostdeutschen, Kleinstädten, wurden halt immer Lehrer. Genau. Ganz von diesem Wegzug haben vor allem mittelgroße Weststädte profitiert. Also Hamburg hat am allermeisten Ossis aufgenommen nach der Wende, die dort gelebt haben und eingemeindet wurden. Aber genau eben am meisten hat es die Leute in diese mittelgroßen westdeutschen Städte getrieben. Und das ist ein ganz interessanter Fakt auch zum Thema Durchschnittsbürger. Genau, mein Thema ist, glaube ich, Durchschnittsbürger, so nenne ich das. So, das Thema heißt jetzt so. wenn ich eben hier Leute frage aus dem Osten, sind es eben meistens wirklich auch hier im Rheinland, hat es die Leute in diese 50.000 bis 250.000 Einwohnerstädte verschlagen. Genau. Und wenn du halt noch eine andere Biografie hast, so wie jetzt ich zum Beispiel, dann hat sie natürlich eher in die Großstädte gezogen. Genau. Und natürlich, was dann gleichzeitig passiert ist, wenn die Leute viel wegziehen, 25%, sinkt natürlich auch die Geburtenrate direkt. Also während der Ostdeutsche eigentlich viel mehr Kinder gekriegt hat als Westdeutsche, ist das eben auch in diesen 10 Jahren, 90 bis 2000, einfach auch zusammengefallen. Aber ich will gar nicht so viel erzählen. Ich habe auch überlegt, was kann man viel recherchieren und nochmal und das aufklamüsern. Und bin dann auf einen Podcast gestoßen, weil wir zahlen ja alle Steuern. Und was gibt's Schöneres, als von Steuergeld zu profitieren? Und deshalb habe ich einen schönen Podcast gefunden. Der ist auch von Mai diesen Jahres, also ganz frisch, vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Und ich musste eben so lachen, weil Katja Pattwald, die Moderatorin, hat sich unterhalten mit einem Demografen. Und sie wusste gar nicht, dass du Demografie studiert hast. Ja. Es hättest also du sein können, der jetzt in diesem Interview stattfindet. Und zwar ist das Matthias Rosenbaum Feldbrügge. Und der erzählt eben mit der Frau Pattwald ein bisschen über Demografie im Osten. Und wir werden jetzt zwei Sachen lernen. Erstens, warum das so schwierig ist, überhaupt zu erforschen, dass es da echt Probleme gibt zu wissen, wer ist eigentlich weggezogen, wer ist zurückgezogen, wie alt, warum und weswegen und die Gründe. Und dass unsere Vorteile auch nicht immer stimmen, dass zum Beispiel alle Ossis nur aus einem Grund weggezogen sind, aus einem Grund auch nur zurückkommen. Aber wir hören mal kurz einfach mal rein in den Anfang.
Junge Ostdeutsche, also mehr junge Ostdeutsche in den Westen ziehen als umgekehrt. Und weiterhin auch in manchen Bundesländern mehr Menschen der Heimat den Rücken kehren, als sich dort niederlassen, nämlich in Thüringen und Sachsen-Anhalt. ist das der Fall. Dennoch ist dieses ganze Bild, das Wanderungsgeschehen, viel komplexer, als das jetzt hier in zwei Sätzen zu sagen ist. Und Matthias hat sich die Daten und Studien angeschaut und wird jetzt auch mit einigen bisherigen Schlussfolgerungen aufräumen. Da bin ich schon sehr gespannt. Zunächst mal die Frage, aber die Abwanderung von so vielen Menschen in einem relativ kurzen Zeitraum hat ja natürlich weitreichende Folgen. Vielleicht können wir die mal ganz kurz skizzieren. Das geht ja weit darüber hinaus, dass dann zum Beispiel im Osten Wohnungen leer geworden sind und im Westen sich die Mietnachfrage erhöht hat. Was würdest du sagen, was ist noch so wichtig aus dieser Abwanderung mitzunehmen?
Ja, also erstmal ist es wichtig zu wissen, dass wirklich alle Regionen der ehemaligen DDR nach der Wende mit zum Teil drastischen Bevölkerungsrückgängen konfrontiert waren und dass vor allem die ländlichen Regionen betroffen gewesen sind. Und da vor allem junge Menschen die neuen Bundesländer verlassen haben, hat dies zur verstärkten Alterung der Bevölkerung in den neuen Bundesländern beigetragen. Zum Beispiel waren 1989 die Bevölkerung der ehemaligen DDR durchschnittlich noch 2,5 Jahre jünger als die Westdeutschlands. Aber das hat sich in den letzten 3 Jahrzehnten ins Gegenteil verkehrt. Und heute ist Ostdeutschland eine der Regionen mit der ältesten Bevölkerung in Europa. Und darüber hinaus ist, denke ich, eine wichtige Folge, dass gerade um die Jahrtausendwende die neuen Bundesländer durch Binnenwanderung mit starken Humankapitalverlusten zu kämpfen hatten. Da eben neben den jungen Menschen auch viele gut ausgebildete Personen mit Hochschulabschluss oder mit Abitur den Osten Deutschlands in Richtung Westdeutschland verlassen haben, wo die ökonomischen Rahmenbedingungen deutlich besser waren als im Osten.
Ja, das ist eben ganz krass, dass in dieser kurzen Zeit, wenn man sich mal, es war mir auch gar nicht so bewusst, dass eben Ostdeutschland so viel älter geworden ist. Ich lese ja gerade von meinem Podcast-Kollegen, wo ich immer zu Gast sein darf, Stefan Schulz, die Altenrepublik, das Buch, was gerade rausgekommen ist, wo sich mit der Demografie, jetzt mit den Boomern, die jetzt in Rente gehen, beschäftigt, unsere Zukunft, ja, dass der Osten eben noch mal älter ist als der Westen. Also, dass das noch mal als neues demografisches Problem jetzt noch mal hinzukommt, das finde ich ganz interessant.
Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen überrascht, auch, also, dass wir in der EU, also im Osten sozusagen schon die Ältesten sind. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht.
Ja, endlich haben wir mal einen Rekord im Osten, was wir am besten können, alt werden.
Ja, das Lustige ist, ich habe mich natürlich viel mal mit Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt, einfach jetzt so aus reinem Lokalpatriotismus, nenne ich es immer so. Also wenn immer irgendwelche Rankings sind oder irgendwelche Nachrichten, wo wie MacPom steht, dann lese ich das immer ganz gerne und hoffe natürlich immer, dass wir in den Rankings hochgehen, weil wir meistens immer irgendwie Schlusslicht bei allen Dingen waren, sei es jetzt irgendwie in der Bildung oder bei der Arbeitslosigkeit. Und deswegen freue ich mich immer, wenn man dann so irgendwie draufklettert. Und MacPom hatte natürlich auch also ein Riesenabwanderungsproblem, wobei du ja gerade Hamburg erwähnt hast, ne, viele meiner Menschen, mit denen ich in der Schule war, sind auch tatsächlich nach Hamburg gegangen, weil das meistens so die erste Station war. Man war irgendwie noch nah bei den Eltern und Großeltern, aber da waren halt sozusagen die Jobs meistens, also weil bei der Riesenarbeitslosigkeit. Ja, und ich habe schon fast vergessen, was ich erzählen wollte, aber in MacPom gibt es ja wieder einen Bevölkerungszuwachs, einen sehr, sehr kleinen, aber hauptsächlich durch Ältere. Und ich habe immer so den Gag gemacht, dass MacPom, weil da ja wenig Industrie ist und so weiter, dass es so eine Art Florida Deutschlands wird, wenn auch sehr, sehr kalt. Aber tatsächlich ist es so, dass jetzt einige Ältere dort eben hingehen, weil dort also die Bedingungen gut sind. Mhm. Also
genau, da kommen wir gleich noch drauf. Weil auch da sind deine Erfahrungen wieder total im Durchschnitt. Wir sind total Normalbürger. Aber wir reden erstmal weiter. Das fand ich ganz spannend, weil sie erzählen mal, dass es gar nicht so einfach ist. Das ist jetzt ein Thema für dich als alter Demograf. Wusste ich ja vorher nicht. Sonst hätte ich das noch genauer Aufgabe. Dass es gar nicht so richtig konkrete Zahlen gibt und warum. Auch ganz spannend.
Matthias, du bist ja in der historischen Demografie bewandert. Deswegen ist vielleicht die folgende Frage für dich als Historiker jetzt nicht so überraschend. Oder hoffentlich hast du darauf dann deswegen eine sehr gute Antwort. Und zwar, wieso ist es dann eigentlich so, dass die Nachwendegeschichte noch gar nicht auserzählt ist, noch nicht zu Ende erforscht, also dass sich da heute noch etwas entdecken lässt über diese Zeit?
Also ich finde gerade die Periode um den Fall der Mauer und um die Wiedervereinigung herum extrem spannend. In den Jahren 1989 und 1990 zogen schätzungsweise zusammen etwa 800.000 Personen von Ost nach Westdeutschland. Aber über diese Person und ihre persönlichen Merkmale ist eigentlich aufgrund der damaligen chaotischen Umstände nur relativ wenig bekannt. Und das liegt zum Beispiel auch daran, dass die administrativen Daten für Deutschland für die Wanderungen erst ab 1991 vorliegen und Informationen zu Geschlecht und Alter beinhalten.
Ganz kurze Pause, weil ich finde das ganz bemerkenswert, das fand ich ganz spannend beim Hören, dass eben diese Chaoszeit, wie er sagt, chaotische Umstände, eben auch die Statistik und die Bürokratie betroffen haben. Also, dass das nicht nur die Wahrnehmung war, wir stürmen jetzt über den Grenzpfosten der Mauer und rennen die NVA um, da auf diesen Berlin-Bildern, sondern dass es eben sich in den gesamten zwei Systemen halt völlig widergespiegelt hat.
Also, ich finde das auch bemerkenswert und vor allen Dingen, es gibt ja immer das Klischee, dass die Deutschen ja immer sehr, sehr genau sind bei allem, vor allen Dingen so bürokratischen Geschichten und dass wir da auf einmal so eine zweijährige Lücke haben, bei der wir eigentlich nicht wirklich wissen, wie viele Leute und was für Leute. Ja,
ich mach mal weiter.
Fast anarchische Züge.
Hinaus auch spannend finde, ist das Schicksal der Ost-West-Migranten, vor allem in den Anfangsjahren nach der Wende, das noch nicht ausreichend erforscht worden ist. Also zum Beispiel die Frage, welche Migranten sich jetzt gut in der westdeutschen Gesellschaft und auf dem westdeutschen Arbeitsmarkt integrieren konnten. Und ganz besonders spannend ist auch die Frage nach den Motiven von Rückwanderern nach Ostdeutschland. Also handelt es sich dabei um Personen, die sich im Westen Deutschlands nicht willkommen gefühlt haben, oder war die Rückkehr von Anfang an geplant? Mhm. Also Rückwanderung ist eine ganz besonders spannende...
Wir kommen gleich noch zum Thema Rückwanderung. Erzählt ihr mich am Ende noch, was da die Schwierigkeiten sind. Aber wir reden mal über die erste Aufbruchswelle, wo die Leute abgehauen sind. Was meinst du, was war eigentlich der Grund für die Leute, so 1990 bis 95, 96 überhaupt in den Westen zu gehen? Über unsere Motive haben wir ja schon gesprochen. Was hat die Generation von uns gemacht?
Na gut, also für mich gibt es da so zwei Dinge, die naheliegend sein könnten. Das eine natürlich die schiere Arbeitslosigkeit, die da war, also dass es wirklich eine Perspektivlosigkeit für viele Leute gab und die im Grunde genommen dorthin gezogen sind, wo Arbeit ist. Mhm. Und das Zweite, dass es natürlich auch vor allen Dingen, glaube ich, jüngere Leute gab, die gesagt haben, ich möchte praktisch also in den goldenen Westen und sozusagen ein neues Leben aufbauen, also von dem sie sich vielleicht vorher gar nicht hätten erträumen können, dass diese Art von Leben auch möglich ist. Und damit sind das so, ja, ich sag mal so, Lebensabenteurer.
Ja, genau, das beschreiben sie auch, genau das ist es. Und was ich aber nochmal interessant fand, müssen wir jetzt nicht vorspielen, da hatte ich im Zeitartikel auch gelesen, welche Ausmaße das hat, das war mir nicht bewusst. Und zwar haben in dieser Zeit 80% aller ostdeutschen Arbeitnehmer den Job verloren, kurzzeitig oder dauerhaft. Also 80% der Leute stand ein Job, Ausbildungs-, Berufswechsel an. Und das fand ich eine echt extrem hohe Zahl, was natürlich bedeutet, noch, wir haben ja oft im Podcast darüber gesprochen, was hat ABM mit den Leuten gemacht, was hat der Ideologie Arbeitsplatzverlust gebracht, und die erzählen das im Podcast nämlich auch, viele Leute, war ja auch das, was sie in der Schule gelernt haben, auf einmal nichts mehr wert. Also das ganze System stürzte um. Und daneben zu sagen, ich breche komplett ab und versuche mein Glück als Glücksritter quasi oder Ritterin, ja, waren dann ganz typische Motive.
Also 80%, das hängt mir jetzt echt auch nach. Also das ist in der Dimension noch viel, viel größer. Also genau, wir haben es ja häufig thematisiert und man kannte so Arbeitslosenzahlen, 20-30%, aber 80% eben bedeutet, dass fast alle in irgendeiner Form davon betroffen waren.
Ja, ich kenne das sowohl von meinem Vater, meine Mutter, haben wir schon mal erzählt, haben ja beide ihren Job weitergeführt. Mein Vater war weiter Lehrer, meine Mutter hat in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet. Aber ich weiß noch, für beide war auch dieser Moment, wo die beide nicht wussten, geht's jetzt weiter? Macht die Schule zu, übernimmt damals, ich glaube, die Caritas oder also diese Werkstätten übernommen. Ja, und das auch bei uns von mir, obwohl es halt gut ausgegangen ist, dass halt, glaube ich, bei mindestens 80% aller Ostdeutschen das Thema war für sie und ihre Kinder. Das fand ich ganz bemerkenswert. Wow. Wir kommen jetzt kurz zur zweiten Welle in den Jahr 2000er, wo wir wieder Durchschnittsbürger sind.
Und dann kann man aber, wenn man die gesamte Ost-West-Wanderung sich anschaut, sehen, dass gerade im Jahr 2001 es nochmal zu einem Anstieg kam. Was war denn da 2001 los?
Dieser Anstieg der Ost-West-Wanderung um die Jahrtausendwende lässt sich zum Teil auf jeden Fall dadurch erklären, dass viele Ostdeutsche ihre Entscheidung zur Wanderung nach Westdeutschland ungefähr zur Mitte der 1990er noch aufgeschoben hatten, weil sie von einer wirtschaftlichen Erholung der neuen Bundesländer ausgegangen waren. Aber als sich dann Ende der 1990er abzeichnet, dass die ostdeutsche Wirtschaft sich nicht ausreichend erholen würde oder noch nicht erholt hat, entschieden sich eben viele Ostdeutsche letztendlich doch zur Migration nach Westdeutschland. Und in dieser zweiten Welle zog es vor allem gut ausgebildete Menschen mit hohem Bildungsabschluss von Ost nach Westdeutschland, was den Humankapitalverlust.
Und das ist krass, weil es genau das widerspiegelt, was du ja gerade formuliert hast und ich, dass halt die Leute mit Abi, die jetzt sagen, die wollen was Besseres haben, mit einem hohen Bildungsgrad, dann eben in der zweiten Welle auch noch den Osten verlassen haben. Nicht nur die Leute, die auf der Suche nach Arbeit waren, in dem Job, wo sie schon waren. Und ich würde sogar, weil ich musste da, als er sagte, an meinen Bruder denken, der ja ganz lange Zeitarbeiter war. Ich würde ja so fast sogar noch die These da einfügen für mich, also nicht evidenzbasiert, sondern nur gefühlt, dass eben dieser Neuaufbau in Deutschland des Niedriglohnsektors und dieser Zeitarbeitslegalisierung so mit dazu geführt haben, dass die Leute auch noch mal Ostdeutschland verlassen haben. So. Dass eben, ja, die so weiß nicht, wo du heute Morgen arbeitest, hat halt nur noch die Leute da behalten in der niedrigen Sektor, die wirklich da bleiben mussten und die anderen haben alle quasi die Beine in die Hand genommen, so wie du und ich. Übertrieben gesagt.
Wobei mir jetzt noch ein zweiter Gedanke gekommen ist. Ich bin natürlich wegen des Studiums nach Köln gegangen, hatte aber jetzt gar keine Vorstellung davon, was passiert danach. Aber in meiner Erinnerung wusste ich, dass ich aber wahrscheinlich nicht in Rostock bleiben kann, weil es dort nicht wirklich Jobs für Leute wie mich gibt. Weil ich wollte auf jeden Fall im Medienbereich irgendwie arbeiten. Und da gab es halt, ich sage jetzt mal so, ja, eine Ostsee-Zeitung, bisschen NDR, ein bisschen Radio, was also nie für mich in Frage kam. Also ich wollte quasi zur schreibenden Zunft und damit war klar, also irgendwann werde ich wahrscheinlich auch von da weg müssen. Also mit anderen Worten, ich wäre dann auch in dieser Welle so oder so wahrscheinlich reingekommen.
So, du sagst ja, es ziehen ja viele Leute zurück. Was meinst du, was Gründe sind? Ich frage jetzt einfach ab und wir vergleichen unsere Normalbürgerschaft ja einfach mit diesem Podcast ab, den Demografen. Was sind Gründe, warum Leute zurückkommen?
Also ich habe ein paar Artikel häufiger schon dazu gelesen, wo gerade Menschen auch in unserem Alter, also die eigentlich abgewandert sind in der Zeit, zurückkommen schon aus Heimatgründen, also dass sie die Heimat vermissen und jetzt auf einmal Perspektiven auch dort bekommen, Fachkräftemangel etc., also dass auf einmal ein Job möglich ist, zwar nicht zu den gleichen Konditionen, aber wo auf einmal man wieder näher auch an der Familie ist, an seiner eigenen Kindheit. Da nimmt man im Kauf, dass es auch ein bisschen weniger Geld ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass natürlich jetzt auch die Elterngeneration so alt wird, dass viele möglicherweise auch zurückkehren müssen, weil sie die vielleicht pflegen müssen oder also denen helfen müssen. Also dass im Prinzip auch das noch ein Effekt sein kann.
Sehr gut, du sagst im Prinzip das, was wir alle anekdotisch in unseren Geschichten hören, was sie jetzt auch gleich sagen, aber ich fand nochmal schön, weil sie nochmal drüber sprechen, dass es wissenschaftlich gar nicht so einfach ist, diese Daten zu erheben, aber die fand ich schön, dass eben auch dieses Beispiel eigentlich genannt, dass man selbst wenn man schlechtere Jobkonditionen bekommt, geht man trotzdem zurück, weil man die Heimatliebe wieder in sich findet.
Und auffallend ist darüber hinaus, dass es deutlich mehr Männer als Frauen waren, die von Ost nach West, die von West nach Ostdeutschland gezogen sind und jetzt eben auch noch ziehen. Also das beobachten wir auch heute noch.
Und kann man bei den Leuten, also du hast gesagt, zur Hälfte Rückwanderer, und kann man bei dem anderen Anteil verfolgen, ob sich diese Menschen dauerhaft im Osten niederließen oder ob beispielsweise ein Unternehmen mal Personal für ein Jahr entsandt hat und dann kamen die wieder zurück und dann wurden wieder neue entsandt?
Ja, das ist ganz schwer möglich. Also mit den administrativen Daten kann man Rückwanderung leider überhaupt nicht nachvollziehen, weil der Geburtsort der Person ein Merkmal ist, auf das wir als Forscher keinen Zugriff haben aufgrund des Datenschutzes. Und das erschwert die Forschung nach Rückwanderung natürlich erheblich. Das heißt, Wissenschaftler versuchen diese Lücke durch eigene Stichproben und Surveys, die darauf ausgerichtet sind, Rückwanderung zu untersuchen, zu schließen. Aber dann hat man häufig eben mit geringen Fallzahlen zu kämpfen und kann meistens keine wirklich aussagekräftigen Schlüsse ziehen. Also das ist ein Problem der Forschung zurzeit oder seit in den letzten 30 Jahren.
Also es bemühen sich ja auch etliche Bundesländer, Abgewanderte zurückzugewinnen. Das heißt, die haben dann auch gar keinen richtigen Überblick, ob so etwas klappt.
Ja, letztendlich ist das so. Also da gab es den Fall, dass in 2004, glaube ich, die Bundesregierung auf eine Anfrage der Opposition gar nicht antworten konnte, wie viele Leute letztendlich zurückgewandert waren, weil man das mit den administrativen Daten nicht machen kann. Aber auf dem sozioökonomischen Panel beruhende Schätzungen gehen, wie bereits erwähnt, davon aus, dass es sich etwa bei knapp 50% der West-Ost-Wanderer um Rückwanderer handelt. Also wirklich viele. Und dabei ist die Motivlage der Rückwanderer ganz unterschiedlich. Also es ziehen viele Rückwanderer vor allem aus familiären Gründen zurück in die Heimat. Aber es gibt auch diejenigen, ja, denen es nicht wirklich gelungen ist, in Westdeutschland ein neues Leben aufzubauen und sich zu integrieren und dann aus Mangel an Alternativen zurückgekehrt sind. Studien ergeben übrigens, dass Rückwanderer durchaus bereit sind, niedrigere Löhne zu akzeptieren, solange sie einen für sie attraktiven Beruf ausüben können. Das heißt, der Arbeitsmarkt in der Zielregion ist auch von besonderer Bedeutung, um Leute zurückzulocken. Aber man kann durchaus sagen, dass diese Rückkehrerinitiativen erfolgreich sein können.
Also eine gute Nachricht, wenn man sich bemüht um seine ehemaligen Bürger, kann man sie auch wieder einfangen. Für liebe ostdeutsche Kleinstädte, holt uns zurück.
Ja gut, aber ich glaube, das ist auch wirklich wichtig. Du hattest ja ganz am Anfang schon angesprochen, welche Probleme das für die Städte gegeben hat. Das war, weil man die Leute weg waren. Und teilweise gab es ja auch Städte, die ja massiv gelitten haben. Also wo wirklich irgendwie die Hälfte der Leute auf einmal weg war. Und dass dort die Städte klar, also auch versuchen, die Leute wieder zurückzuholen, kann ich mir gut vorstellen, dass das zum einen erfolgversprechend ist, aber zum anderen eben auch vielleicht den Städten so eine Art zweite Chance vielleicht auch gibt. Und ich meine, der Osten hat sich ja jetzt verändert. Ich finde auch die Rahmenbedingungen haben sich auch deutlich verändert im Vergleich zu dem, was wir natürlich häufig hier gerade in den 90ern angesprochen haben.
Der ganze Podcast ist eine Stunde lang ungefähr, lohnt sich wirklich übrigens sehr zu hören, um mal so einen Gesamtüberblick auf wissenschaftlicher Basis mal zu kriegen. Bei uns bleibt hier nur die anekdotische Evidenz, uns beiden aus Zeitungsartikeln und Freundschaftsgesprächen und diesem Podcast. Und jetzt frage ich dich nämlich zum Thema dieser Anekdotenhaftigkeit. Warum gibt es Frauenmangel im Osten?
Das hätte ich eigentlich damals in meinem Studium mir merken müssen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Klischee sagt ja immer,
dass die jung gebildete 30-jährige, unter 30-jährige Frauen ja alle in den Westen ziehen, relativ früh, und deshalb es zu viele Männer gibt, und die klugen Frauen ziehen alle weg. Und ich fand es hier, das wollte ich das Zitat kurz mal einspielen, ganz interessant, dass es eben aus demografischer Sicht doch mehrere Gründe gibt und es ist nicht das Einzige ist, dass die schlauen Frauen alle wegziehen, die dummen Männer wie wir alle da bleiben.
Habe ich das verstanden? Herauslesen, dass vor allem junge Menschen unter 30 den Osten verließen. Warum ist das denn so und was hat diese jungen Leute motiviert?
Also das ist erstmal aus Bevölkerungsforschungssicht überhaupt nicht überraschend, weil junge Leute zu jeder Zeit und eigentlich auch in jeder Kultur die mit Abstand mobilste Bevölkerungsgruppe sind. Und hier spielen dann vor allem eben Ausbildung, universitäre Bildung, der Arbeitsmarkteinstieg eine entscheidende Rolle. Und deshalb ziehen halt junge Erwachsene auch häufig in städtische Regionen, da sich diese durch viele Ausbildungsstätten und eine Vielzahl an Arbeitsplatzmöglichkeiten auszeichnen. Und da der Westen ökonomisch stärker war, vor allem auch jetzt noch, aber vor allem in den beiden Jahrzehnten nach der Wiedervereinigung, ist es dann auch gar nicht überraschend, dass viele junge Erwachsene ihr Glück eben im Westen gesucht haben.
Nun unterscheiden sich allerdings ja auch junge Frauen und junge Männer durchaus in ihrer Bereitschaft zur Mobilität. Wir können heute sehen, es gibt ländliche Gegenden im Osten, in denen auch sogar das Verhältnis der Geschlechter in der Wendegeneration schief ist. Es gibt viel, viel weniger Frauen als Männer und das hat natürlich auch wieder beträchtliche Folgen für die Chancen, zum Beispiel eine Familie zu gründen. Ja. Wie hängt denn diese Schieflage mit der Ost-West-Wanderung zusammen? Sind es denn vor allem junge Frauen, die damals weggegangen sind?
Ja, das ist ein ganz spannendes Forschungsfeld. Und da gab es auch viele uneindeutige Befunde und auch falsche Schlussfolgerungen wurden daraus gezogen. Aber die administrativen Daten zeigen ganz eindeutig, dass Frauen und Männer zu gleichen Teilen von Ost nach Westdeutschland gewandert sind. Frauen ziehen zwar im Durchschnitt in etwas jüngeren Jahren um, aber Männer holen dann relativ schnell auf. Deswegen gehe ich davon aus, dass die ausgeprägte Ost-West-Wanderung nur einen eher kleinen Teil zum Frauenmangel in ländlichen Regionen Ostdeutschlands und beigetragen
hat. Den Rest erfahrt ihr im Podcast. Ich will nicht alles spoilern, was es so geht. Aber spannend, ne?
Ich hätte jetzt aber gerne die Antwort gewusst. Gemein ist das dann.
Also die Antwort ist, es gibt keine, die Demografen müssen forschen. Es gibt mannigfaltige Gründe auch, dass jetzt, wenn natürlich mehr Rückwanderung von Männern kommt, dann erhöht es die Anzahl der Männer im Vergleich natürlich auch. Also wenn mehr Männer beispielsweise im Westen scheitern oder sagen, ich komme doch wieder zurück in die Heimat, weil ich jemanden betreuen, pflegen muss, vielleicht das Elternhaus übernehmen, wenn es vielleicht doch die Männer übernehmen, dann den Häusle Bau weiterzuführen. Es hat viele Gründe.
Gut, aber danke, dass du mich nicht ganz hast dumm sterben lassen.
Ja, es sollen ja auch, wir wollen ja das nur ankündigen, als Thema anreißen. Ich will jetzt den ganzen Podcast aufschieben, denn die Bundesministerien müssen ja auch gehört werden. Nee, war gar kein Ministerium. Was war das? Warte, ich guck mal. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Dass du sicher kanntest, Alex, als alter Demografenstudent.
Nee, gar nicht, aber trotzdem gibt es eine interessante Geschichte dazu. Demografie hat es lange Zeit nicht als Studiengang gegeben, sondern meistens nur so als kleiner Lehrgang zusätzlich zu Geografie, Soziologie und Co. Das hatte auch historische Gründe. Also man wollte in Deutschland wegen der Nazi-Vergangenheit Demografie so nicht mehr nutzen, weil Demografen im Grunde genommen, deren Wissen wurde missbraucht in der Nazi-Zeit. Deswegen hatte das also sozusagen einen schlechten Ruf. Und in Rostock hatte man dann eben diesen Diplom-Studiengang dann aufgebaut und zusätzlich eben auch noch das Max-Planck-Institut für Demografie, sodass man sich da quasi auch den Nachwuchs direkt mit hoch ausgebildet hat. Ja. Und ich habe im Prinzip davon profitiert, aber ich habe auch einen Hang, glaube ich, zu so Orchideenfächern. Also ich habe ja Demografie angefangen zu studieren.
Weil du selber eine Orchidee bist. Sie blüht sehr schön, ist sehr empfindlich und man muss aufpassen, wie oft man sie gießt.
Oh.
Jetzt könnte mein Thema ja schon zu Ende sein.
Aber.
Ich habe eigentlich wäre es auch zu Ende gewesen, aber ich habe heute einen Podcast gehört, der heute rausgekommen ist, und zwar Thilo Jung, Jung und Naiv, und er hält sich mit Christian Wulff, dem ehemaligen Bundespräsidenten, also Bundespräsident AD, er hat ja noch, ist quasi Amt und Würde, und ich spiele mal eine Minute einen Ausschnitt, und dann, er macht nämlich einen Bezug auf, wie betrifft uns das Thema eigentlich heute, genau, und danach stehe ich eine Frage, beziehungsweise leite das heute ein.
1991 hat Helmut Kohl gesagt, ja, Sie kennt keine Socke, Herr Wulff, Sie müssen sich aber ein bisschen bekannt machen, weil Sie sollen ja Ministerpräsident 94 werden. Wir setzen Sie mal ins Podium auf dem Bundesparteitag Frauen in Deutschland. Dann waren da 9 Frauen und ich war als einziger Mann auf dem Podium. Und da habe ich schon relativ gesagt, dass wir von den Frauen in der DDR auch viel lernen können an Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und viele Naturwissenschaftlerinnen haben, Angela Merkel war eine davon, Frau Schipanski eine andere, Frau Wanka, die ich aus Ostdeutschland zur Ministerin in Westdeutschland gemacht habe. Mhm. Also ich bin der einzige Ministerpräsident, der in Deutschland im Westen eine Frau zur Ministerin gemacht hat, die aus dem Osten kommt, die aber super war. Und ich sagte, das ist die Beste, dann nehmen wir die. Mhm. Das hat es viel zu wenig gegeben, dass Karrieren aus dem Osten im Westen fortgeführt wurden und dass Karrieren im Osten stattgefunden haben. Da sind einfach Versäumnisse, das sind Fehler. Und ich wünsche mir eigentlich, dass darüber auch mal Bücher geschrieben werden, wo man darüber den Leuten ein bisschen die Dinge auch vors Gesicht hält. Also ich habe gelernt aus Gesprächen mit Ostdeutschen, die sagten, mir hat mal mit 53 gesagt, du bist jetzt nicht mehr gebraucht, du gehst jetzt in Vorruhestand. Ja. Und dann hat er gesagt, nein, ich gehe nicht in Vorruhestand. Und hat sich umschulen lassen zum Gewerbelehrer, wurde dann Berufsschullehrer und hat noch 12, 13 Jahre als Berufsschullehrer gearbeitet. Der war vorher irgendwie Werbedesigner oder so und die bräuchte man halt jetzt nicht mehr so in der Form mit der Ausbildung. Also da sind ganz viele Dinge gescheitert an unserer Art, alles im Detail zu regeln und das einfach überzustülpen. Statt auch mal Dinge von unten nach oben graswurzelmäßig sich entwickeln zu lassen und einfach zu begreifen, nicht nur die Ampelmännchen waren im Osten schöner, sondern es waren noch ein paar andere Dinge dort besser und die dann auch im Westen einzuführen. Das hätte der deutschen Einheit gut getan, wenn auch im Westen was verändert worden wäre, weil wenn wir ehrlich sind, für die im Osten hat sich alles verändert, ohne die entsprechende Anerkennung. Deine Elterngeneration und Großelterngeneration und im Westen hat sich für viele nichts verändert.
Ja.
Und das ist ein großes Versäumnis. Das habe ich am 3. Oktober 2010 angesprochen.
Aber genau, Bücher, und das ist, wollte ich jetzt nämlich Bücher abschließen, dass ich diesen Podcast des Bundesinstituts doch mal ausklingen lasse und die Demografen, weil das, finde ich, für mich die beste Botschaft ist, des Christian-Wulffs-Gesprächs heute und des Podcasts, weil es hat sich in meinem Kopf dann zusammengefügt, ist eben bis heute, wissen Westdeutsche nicht, von was wir eigentlich reden.
Menschen, die in Westdeutschland aufgewachsen und sozialisiert sind, letztendlich die persönlichen Folgen der Wiedervereinigung für die Bürger der ehemaligen DDR erheblich unterschätzen. Also während sich für die westdeutsche Bevölkerung im Zuge der deutschen Einheit eigentlich größtenteils wenig bis gar nichts verändert hat auf dem persönlichen Niveau und manche Westdeutsche sogar stark von der Wiedervereinigung profitiert haben. Also sieht man zum Beispiel daran, dass bis auf eine Ausnahme haben heute noch ostdeutsche Hochschulen beispielsweise keine in Ostdeutschland sozialisierten Präsidenten, bis auf eine Ausnahme eben. Das heißt, Ostdeutsche sind weniger gut repräsentiert, auch in Ostdeutschland, in den Führungspositionen, weil eben auch die ostdeutsche Bevölkerung auf der gesellschaftlichen, der politischen, auf der wirtschaftlichen Ebene ein komplett neues Leben führen musste und beginnen musste. Und das betrifft vor allem diejenigen, die zum Zeitpunkt der Wende so etwa 20 bis 55 Jahre alt waren, also die noch die arbeitende Bevölkerung, und plötzlich im Zuge der deutschen Einheit ja mit gebrochenen Biografien zu kämpfen hatten, mit Arbeitslosigkeit, mit Arbeitsplatzverlust, Kurzarbeit, natürlich auch auf der Ebene, dass man all das, was man in der Schule gelernt hat, war plötzlich nicht mehr wahr, also mit ganz vielen Veränderungen konfrontiert gewesen sind. Und gerade der größtenteils erfolgreiche Umgang der ostdeutschen Bevölkerung mit diesem Bruch im persönlichen Lebenslauf erfordert, denke ich, aus westdeutscher Perspektive viel mehr Anerkennung und auch viel mehr Wertschätzung. Das sind so meine Gedanken dazu.
Hey, super, danke dir.
Da kommt die Musik. Das war das Resümee dieses Podcasts auch. Die haben übrigens einen Jingle. Aber ich finde, dass als ich das gehört habe, fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren, wie man sagt, aus den Augen. Dass eben, wenn man wieder in Köln jemand sagt zu mir, na, hast du rüber gemacht oder habt ihr rüber gemacht, wirklich nochmal mit dem Argument zu kommen, ey, für euch hat sich hier in den letzten 30 Jahren gar nichts geändert und vor 30 Jahren, aber für meine Familie und uns hat sich halt alles geändert. Komplett. Ja. Und genau.
Ironischerweise, die letzten zwei Aussagen, also von Wulff und dem Demografen, bekräftigen gerade noch mal so die Idee, warum es auch diesen Podcast gibt. Also als wir den ja anfingen, hatten wir das so auch aus diesem, glaube ich, ja, aus diesem Bedürfnis, also hört uns bitte mal zu, diesen Podcast zu gründen. Und ich glaube, das ist genau auch in zwei Richtungen ja funktioniert. Also alle, die uns hier zuhören, die teilen sich ja auch so ungefähr in zwei Gruppen auf. Ne? Also diejenigen, die eben aus Ostdeutschland sind und im Grunde genommen mit uns, also fast sowas wie eine Selbstbestätigung oder überhaupt erstmal also so ein wir ins Lernen kommen. Also in welcher Komplexität wir eigentlich aufgewachsen sind, ne? Oder hier so Worte wie gebrochene Biografien, ne? Also die unsere Eltern und Großeltern dadurch auch betroffen haben. Also das zu verstehen und auch vielleicht dadurch so eine Art Selbstwirksamkeit irgendwie auch zu spüren. Und auf der anderen Seite natürlich die uns auch zuhören, die eben aus Westdeutschland kamen, wo eben nicht so viel also an Veränderungen spürbar war, aber die Neugierde irgendwie auch ansteigt. Wir haben ja ganz, ganz viele tolle Leute, die uns ja eben auch sagen, hey, ich weiß eigentlich gar nichts über diesen Teil Deutschlands, obwohl ich doch eigentlich über Deutschland was wissen müsste. Und im Grunde genommen dadurch, ja, wir einen kleinen Teil dazu beitragen können, also ein bisschen Verständnis zu haben dafür und auch, ja, damit auch Deutschland auch neu kennenzulernen. Ich glaube, das ist ja das, was wir ja auch sagen, es geht gar nicht darum, Ostdeutschland nur kennenzulernen, sondern das ist das Deutschland, in dem wir jetzt leben, wo Ostdeutschland ein neuer Teil ist und ganz, ganz viele Einflüsse eben auch mit reinbringt.
Ja, wunderbar. Schönes Resümee. Das war mein Thema und bald geht's weiter mit den alten Leuten im Osten.
Sehr schön. Ja, danke für das Thema. War richtig toll und auch viel gelernt. Für mich als Demografen, abgebrochenen Demografen. Sehr schön.
Dann geht's weiter mit der nächsten Rubrik und die hat einen Jingle und sie heißt Heimatkunde. Und in dieser Rubrik hat uns Alex heute was mitgebracht, entweder eine ostdeutsche Kleinstadt anhand eines Bieres erklärt oder ein altes Familienfoto von sich. Und ich bin sehr gespannt, weil ich weiß es nicht. Was hast du dabei?
Ich habe ein Bild mitgebracht. Juhu. Ich wollte das schon immer mal zeigen. Und das passt ehrlich gesagt auch ganz gut in diese Folge hinein, ganz zufällig. Aber ja, das müsste jetzt auch bei dir
ankommen. Ich habe es schon gesehen, es sieht sehr sozialistisch aus. Und ihr könnt es alle sehen, entweder in den Shownotes gucken, da ist es verlinkt. Oder wenn ihr einen Podcatcher benutzt, der einigermaßen qualitativ ist, also nicht Spotify, seht ihr es als Kapitelmarkenbild. Wenn ihr also das Vorschaubild der Folge jetzt seht, müsst ihr zu dem Bild wechseln. Und wenn das alles bei euch nicht geht, www.8082.eu/foto5.jpg.
Ja.
Also ich sehe dich. Und es ist wieder, als ich als allererstes sehe, ist, wir waren echt andere Menschen damals. Niemand lacht bei uns auf Fotos. Niemand freut sich, dass er fotografiert wird. Im Gegensatz zu meinen Nichten und Neffen heute, wo es ein großes Gelächter und Hallo ist, wenn das iPhone gezückt wird. Wir gucken sehr traurig. Es sieht aus wie tiefster Sozialismus. Es ist aber offensichtlich nach der Wende aufgenommen. Das sehe ich daran, dass es Buswerbung gibt mit Charlottenburger Pilsener. Ich würde sagen, es ist in Berlin oder in der Nähe. Es ist ein VW Golf zu sehen. Und du stehst vorne mit einer Pudelmütze auf. Großen Einkaufstaschen in der Hand, bedruckten Plastiktüten und Gummistiefel. Sensationelles Foto.
Ja, also ich mag es auch, weil da ist irgendwie alles dabei.
Aber gleichzeitig die auch Geschichte. Tragisch. Es sieht sehr aus, als würdest du gezwungen werden, dir neue Klamotten zu kaufen und hast keine Barbie gekriegt.
Ich muss auch schmunzeln, weil du gesagt hast, tiefster Sozialismus, also es ist West-Berlin.
Ja, aber es sieht so, die Farben des alten Fotos sehen halt so aus.
So, und ich bin, das ist das erste Mal, dass ich in West-Berlin war.
Cool.
Das ist kurz nach dem Fall der Mauer gewesen, wo wir im Grunde genommen also unser Begrüßungsgeld abgeholt haben und meine Mutter zurücklassen mussten, weil sie hatte damals noch einen sowjetischen Pass und hatte dann irgendwie die Aufenthaltsgenehmigung vergessen, sodass sie also dort nicht durch die Grenze kam. Also ist sie im Ost-Berlin geblieben, mein Vater und ich sind dann rüber.
Ist ja krass.
Und haben natürlich auch eingekauft und auf der einen Tüte steht auch Bolle. Und dieses Foto ist auch in einem Fotoalbum eingeklebt. Und da steht dann auch, freut sich wie Bolle, ja. War dann der Untertitel, den mein Vater gewählt hatte. Ja, ich habe keine Ahnung, was in diesen Tüten drin ist. Ich kann mich nicht mal erinnern, dass ich dort fotografiert worden bin. Also ich kenne nur dieses Bild. Man sieht, dass mir keine Freude ins Gesicht geschrieben ist, aber ich glaube, das ist einfach mein Model-Face.
Rest-Face.
zumindest der Versuch. Ja, aber es ist, glaube ich, ein Bild, das ganz oft gemacht worden ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch die Leute, die hier zuhören und damals sich vielleicht auch erinnern, wie sie das erste Mal irgendwie in West-Berlin waren oder im Westen, dass die vielleicht ganz ähnliche Fotos dann gemacht haben, um irgendwie diesen Tag oder diese Möglichkeit irgendwie festzuhalten.
Ich habe keinerlei Erinnerung, ob es von mir so ein Foto gibt, aber ich habe eine Kindheitserinnerung, die ist in Duderstadt oder Göttingen. Deshalb, als ich das Foto gerade sah, musste ich genau dran denken. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da ein Bild von gibt, dass unfassbar viele Menschen sehr viele Plastiktüten zur Begrüßungsgeldzeit mit sich rumgetragen haben. Also dieses Bild für mich, wir gehen in den Westen einkaufen, Begrüßungsgeld nach der Wende umtauschen, ist, alle haben ganz viele Plastiktüten in Hand, links und rechts. Teilweise so, dass meine Mutter sagt, guck mal, wie viele Tüten die hatten, was die alles gekauft hatten. Ich als Kind, boah, haben die viele Sachen. Also wie so ein Mensch voller Plastiktüten.
Und die Plastiktüten haben ja auch wirklich eine Bedeutung gehabt. Damals war es ja wirklich so, die hat man ja dann noch mal irgendwie so ein bisschen glatt gestrichen und gerne wiederverwendet. Und das gerade, also Plastiktüten in der Ukraine, erinnere ich mich dran, dass die sind teilweise verkauft worden. Also es sind Plastiktüten irgendwie aus unterschiedlichsten Ländern gewesen. Natürlich gerne immer mal so edle Marken, Parfüm etc. Und diese sind dann quasi gebügelt verkauft worden. Und viele Leute sind dann also auch in Kharkiv, das ist so meine Erinnerung auch aus den 90ern, dann eben mit diesen unterschiedlichen Plastiktüten rumgelaufen von Geschäften, die es dort eigentlich gar nicht gab. Also das ist so auch so die Erinnerung, ist auch da gibt es sozusagen diese Zweitverwertung, kenne ich auch noch aus einer anderen Richtung. Ich war ja ein großer T-Shirt-Fan, habe auch mal ein Buch über den Kreislauf des T-Shirts gelesen. Also wie lange es braucht, bis überhaupt mal ein T-Shirt hergestellt wird, die Geschichte dahinter. Und eben auch, dass wenn dann die T-Shirts weggeschmissen werden, dass sie dann wiederum alle sortiert werden und meistens also in ärmere Länder, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, hingeschickt werden. Und dort tragen dann eben auch ganz viele Leute auf einmal so T-Shirts, zum Beispiel auch von diesen Fußballmannschaften und so weiter, die eigentlich gar nicht auf diesem Kontinent spielen, die, wo man manchmal das so in Dokus und Reportagen auch sieht und immer auch da ein bisschen so verwirrt ist, weil man denkt, hey, das passt irgendwie da nicht so richtig rein. Nun ja, das so zu Plastiktüten und T-Shirts.
Hast du denn rausgefunden, wo das Foto aufgenommen ist? Kennst du diesen Ort? Kannst du den, also unsere Hörerinnen und Hörer aus Berlin müssten eigentlich direkt dieses Gebäude da hinten erkennen.
Ja, ich frage mich auch, also dieses Gebäude müsste man wahrscheinlich erkennen können. Das sieht irgendwie so bunkerartig aus, ne? Also ob es irgendwie so, sogar ein Gefängnis wäre, aber so ein altes Gefängnis, vielleicht aber auch, ich hatte auch so kurzwillig am Potsdamer Platz.
In Köln könnte das auch die Oper sein.
Ja, aber am Potsdamer Platz gibt es ja auch irgendwie so ein Konzerthaus, das könnte es vielleicht auch sein. Und man könnte vielleicht noch anhand der Busnummer rausfinden.
Stimmt. Aber ich habe ja Verwandte bei der BVG, ich frage ich die mal.
Es wird gleich ganz detektivisch, aber ich kann leider nicht erkennen, ob das 29E heißt oder weil der Bus da ja fährt.
Ich würde sagen 29.
Was mich viel mehr interessiert ist, gibt es noch Charlottenburger Pilsner?
Das ist das, was ich auch gerade gesagt habe, weil du hast uns ja quasi ausgetrickst. Du hast ja sowohl ein Bier mitgebracht als auch ein Foto.
Spektakulär. Ja, und dann hätte ich ja über Charlottenburg
sprechen müssen. Ich würde sagen, Charlottenburger Pilsner gibt es nicht mehr.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das nicht gibt. Interessant ist auch neben Bolle, das wäre ja auch mal die Frage, gibt es Bolle noch in Berlin? Aber ich sehe gerade jetzt, wo man noch reinzoomt, ich trage auch eine Pennymarkt-Tüte. Also wir waren mal bei Penny einkaufen. Und da sieht man auch noch richtig so diese Münzen, riesengroße Penny-Stücke, so Ein-Cent-Stücke da.
Ein-Pfennig-Stücke.
Die da drauf gedrückt, ein Pfennig, ja. Aber die Kleidung ist natürlich, die ich da habe, das ist pur DDR pur.
Ja, wir hatten ja schon mal einen Podcast, das war die größte Scham meiner Mutter, habe ich schon erzählt, dass sie als Ostdeutsche erkannt worden ist und das war ihr größtes Vergnügen, eben nach der Währungsunion sich Klamotten kaufen zu können und zu stylen, dass man nicht mehr sieht, dass sie ein Ossi ist. Aber bei dir sieht man es 100%.
Ja, vor allen Dingen diese grauen Gummistiefel sind ja da. Also das ist ja wirklich der Hammer. Wahrscheinlich habe ich aber dicke Socken darunter getragen, weil es war offensichtlich ja schon etwas kühl. Und ich habe immer gerne Socken getragen, die meine Oma für mich gestrickt hat. Und da ist dann natürlich so ein Gummistiefel hervorragend, weil du ein bisschen mehr Platz hast. Und dann.
Und woran kann man auch sehen, dass es 89,90 ist? An dem Mini-Pli der Frau oder des Mannes, man weiß es nicht im Hintergrund.
Wahnsinn, auf diesem Foto ist echt viel.
Oh ja.
Herrlich. Ja, das sozusagen mein Bild, kurz und knackig.
Ich freue mich. Und Bezug zu heute. Ich habe einen eindeutigen Bezug zu heute. Was macht das Bild mit mir heute? Plastiktüten gibt es bei mir nicht. Und ich habe tatsächlich wieder ein Dederon-Netz in meinem Besitz, wo ich immer mit einkaufen gehe. Was auch heute noch im Westen in Köln großes Hallo hervorruft. Man denkt ja irgendwie, wir wären zusammengewachsen 30 Jahre und jeder hat mal alles gesehen. Aber wenn ich heute mein Dederon-Netz auspacke und die Leute begeistert sind, wie sich das aufbläht und was man am Ende alles da reinkriegt, aus einem ganz kleinen Netzchen mit so einem riesigen, wo ein ganzer Einkaufswagen reinpasst, sind die Leute auch hier immer noch beeindruckt.
Das ist auch, was mir sofort aufgefallen ist, als ich das Foto rausgekramt habe, diese schiere Menge an Plastik, die empfinde ich jetzt wirklich schon als befremdlich. Nicht, dass jetzt gar kein Plastik mehr benutzt wird, aber auch das ist mir sofort aufgefallen. Gar nicht irgendwie, dass ich eine total hässliche Jacke anhabe oder die Gummistiefel sind mir bis eben noch nicht mal aufgefallen. Einfach nur diese schiere Menge an Plastik, die ich so überhaupt nicht mehr akzeptieren würde. Aber ich bin ein Jutebeutel, Mensch, schon seit Anfang der 90er gewesen. Und das hat sich daraus ergeben, dass mein Vater und ich unheimlich gerne zur Umweltmesse gegangen sind, die in Rostock stattgefunden hat. Und es gab natürlich gerade in den 90ern super viel Kostenloses. Und ich gehörte zu diesen Menschen, die im Prinzip einen Sport daraus gemacht hatten, so viel kostenloses Material von so einer Messe zu holen, wie es nur ging.
Jetzt würden alle wieder sagen, typisch Ossis.
Ja, also das hab ich mir auch immer so gedacht. Deswegen, also wir mussten nie Kugelschreiber kaufen. Wir hatten die besten Kugelschreiber immer von der Messe. Aber eben auch ganz, ganz viele Jutebeutel, die zum Teil heute noch existieren. Und deswegen ist so, also Jutebeutel, als es dann hier so aufkam, so als Öko, ne, war das für mich ganz neu. Ich hatte damals Jutebeutel mit irgendwie Werbung von irgendwelchen Umwelttechnikfirmen, die kein Mensch kennt. Ja, und zum Teil habe ich auch noch welche bei mir sogar noch, also in Köln mitgenommen aus Rostock.
Danke, Alex, für dieses Wort. Danke für diese Folge. Aber ich möchte zur Rehabilitation noch etwas sagen. Die Jacke, die du auf dem Foto anhast, ist gar nicht potthässlich. Wenn du sie heute so tragen würdest in Köln oder Berlin, würden dich Leute unter 20 anfassen wollen und sagen, was ist das für eine geile Jacke, wo hast du die her? Sie ist spektakulär vintage.
Das heißt, die Jacke hat sich rehabilitiert.
Auf Wiedersehen, Alex. Sehr schön.
Ja, tschüssing.